Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo, willkommen bei einer weiteren Folge Bewegtbild-Banausen.
Sehr anständig. Da wird schon gehatet. Okay, moin. Ja, die Bewegtbild-Banausen, Episode 268 und heute haben wir einen Gast.
Ja, und warum zeigt er mir Mittelfinger? Weil er das kennt natürlich, diese scheiß Floskeln.
Nein, ja, vielleicht.
Nein, ja.
Woher denn? Hi.
Schöner Einstieg. Alessandro.
Wahrscheinlich einer unserer Rekordgäste. Alessandro.
Ja, bestimmt sogar.
Mit einer vorschaumäßigen Rezension eingestiegen in diesen Podcast. Jetzt mittlerweile ein Tick besser geworden. Nach 400 Performances. Wollen wir mal erstmal runterbuttern.
Fast wie bei uns.
Das ist am besten.
Ja.
So ein Tick, ne? Sind das Tic-Tacs? Misst man dann Tic-Tacs? Weil die sind ja auch klein, ne? Wenn man sie nebeneinander legt, sagt, oh, du bist ein Tic-Tac besser geworden, hat man das irgendwie abgekürzt und dann noch so ein Tick.
Vielleicht.
Ein halbes Tic-Tac wahrscheinlich.
Du glaubst, das kommt daher, ja?
Ja, hundertprozentig, okay. Leute. Ja.
Weiteres dann in dem Spin-off von Alessandro, wo er dann über alltägliche Sachen redet und nicht über Filme.
Das wäre auch mal was. Ja. Sollten wir immer machen, so ein Format, wo wir eben über Redewendungen und deren Herkunft sprechen.
Oh, da müssen wir mit dem machen auf jeden Fall.
Ja, eben.
Das wäre sehr lustig.
Fing ja gut an.
Alessandro erklärt uns die
Tick,
Welt.
Ein Tick.
Ja.
Die Welt, ja. Ja, aber ist doch schön, wenn das immer so hier angebunden wird, so in den normalen Folgen. Sonst hat man ja da nichts mehr, das wäre nur noch so straight.
Das stimmt, oder? Auch wieder.
Naja.
Ja, aber vielleicht sind wir, ja, dann, da sind wir in den Folgen, sind wir aber dann die Leute nicht so zu filmnerdig.
Ja, gibt solche, ja, ne?
Ja, da schaltet dann auch Susanne ein, den wir dann zu filmnerdig werden nach der Intro.
Wer ist denn die Susanne?
Na, Susanne halt so, die hört uns gerne so das Vorgeplänkel, aber dann wird's zu deep.
Mhm. Meine Susanne. Mutter heißt Susanne.
Heißt sie Susanne?
Mhm.
Schönen Gruß.
Deine ist das Mutter die gleiche,
uns,
oder?
Deine Mutter macht uns aus nach dem Vorgeplänkel, ja.
Aber immerhin hat
sie das eure Quizfolgen gehört. Nicht alle, aber ein paar.
Ach, da hat sie reingehört.
Ja, die ist so ein Quiz-Maniac. Also die ist das Gegenteil von mir. Also die macht Kreuzworträtsel. Ach, was alles gibt, die ganzen Sachen. Weltmillionär, die Spiele da im Internet und so. Alles durch immer.
Ja, siehst du, das wäre doch mal ein Spin-off.
Was?
Bewegt man aus dem Bash, aber ohne filmrelevante Fragen.
Mhm.
Sondern so Erdkunde, keine Ahnung, alles. Querbeet.
Sag mal, was Thema war hier, ne? Wo ist was und wie? Erdkunde, da versage ich ja auch. Ey. Das hat man auch schon bei mir gesehen. Immer gucken, ey. Hat's vergessen.
Da bist du nicht gut.
Ja, wobei,
auch nicht.
Guess, du meintest ja, Erdkunde ist auch nicht so deins, ne?
In der Schule war es eigentlich gut. Also.
Eigentlich.
War schon eins meiner besseren Fächer, aber ja, so auf die Schnelle, wenn ich jetzt irgendwas raushöre, dann bin ich schon mal in der falschen Region.
Mhm.
Ich bin national nicht so gut in der Erdkunde. Also so Bundesländer und Co. und deutschlandweit, aber so international. Die Hauptstädte kann ich fast weltweit benennen, also so, da geht's.
Ja. Ja, was Deutschland angeht, das haben wir schon mal gemerkt. So, alles außerhalb von Berlin ist erstmal Westdeutschland.
Das sowieso.
Wieso nicht, oder was?
Ja, klar kann man es so sehen. Ja. Wobei, ja, mit manchen Städten wird es dann wahrscheinlich schwierig, aber.
Wir grüßen das schöne Potsdam in Westdeutschland.
Ja, genau.
Tollen Filmhochschule.
Ja, aber Alessandro sitzt ja nun wirklich in Westdeutschland.
Ja, da weiß ich sogar. Der sitzt in der Stadt, die es nicht gibt.
Mhm.
Bielefeld.
Deswegen sitze ich eigentlich gar nicht.
Und wie verhält sich das so in letzter Zeit mit deinem, du hast da ja auch so ein bisschen Museum in deiner Wohnung, weil da dauernd Leute ein- und ausmarschieren. Stimmt. Und irgendwelche Fotos so machen wollen und so. Also du bist so ein bisschen Ort für Podcast-Tourismus, haben wir festgestellt.
Nimmst du Eintritt?
Ja, die haben sie gesagt, genau, deswegen, weil ich der günstigste bin von allen. Ach, deswegen so. Kommen die dann zu mir und ja, ich nehme Eintritt.
So eine Museumsjahreskarte und dann zeigen sie die im Eingang vor.
Das ist so geil.
Hallo Susanne, wir haben uns angemeldet hier für die Museumstour.
Ja, schon wieder Susanne. Okay.
Ja. Na, ich dachte, seine Mutter macht die Tür auf, oder nicht?
Ja, sie muss dann die Museumsführung übernehmen, oder was?
Nein, die macht da die Tür auf, weil da jemand geklingelt hat. Und dann die Museumsführung macht natürlich Alessandro. Da wohnt doch.
Frack, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass ihr als Italiener, dass da die ganze Familie.
Ich wollte gerade sagen, war das jetzt der Diss, den du da reinpacken wolltest, dass Alessandro heimlich noch bei seiner Mutter wohnt?
Das ist doch kein Diss. Das ist Italien. Da lebt Großmutter, Großpapa und Familie, Eltern, Kinder, Enkel, alle wohnen in einem Haus, oder nicht?
Siehst du? Das ist Guess. Er kennt sich nicht nur in Geografie gut aus, sondern hat auch noch gar keine Klischees über irgendwelche Völkergruppen.
Überhaupt nicht.
Ja, super, dann freue ich mich auf den Film nachher, von wegen Klischees und so. Ja, das ist hier nicht Italien, das ist It's a Bielefeld. It's a Bielefeld.
Ach, habt ihr nicht eure italienische
Doch, ein bisschen schon, aber bisschen schon.
Onkel darf noch mitwohnen und so, alle.
Ja, die sind ja alle in Italien so, ne? Eigentlich meisten.
Ja, gut.
Okay. Alle da.
Warum seid ihr denn überhaupt hier? Seid ihr so wie wir jetzt wegen dem Restaurant nach Deutschland gekommen, oder? Warum seid ihr emigriert?
Ist ausgewandert mit 16 Jahren, einfach abgehauen mit Freunden und so, ne, ein bisschen Arbeit suchen und dann waren die, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, Alter. Erzähl dich mal, da drehe ich einen Film zu.
Machen wir uns bitte auf.
Ah, siehst du?
Schöne gibt's Geschichte. Den nächsten Film. Ja, da gibt's richtig geile Sachen, Alter.
Aber abgehauen, ja?
Nicht abgehauen. Also losgezogen, ne? Geld verdienen.
Und deine Mutter hat den dann hier kennengelernt?
Mhm, genau.
Verstehe.
So klassische Klischeegeschichte. Dann noch italienisches Restaurant und so. So macht dann irgendwann einen Podcast und so. Ganz klischeehaftes.
Ja, jetzt hast du aber einen Sprung gemacht, ey.
Ja, vor allem hast du jetzt das anstehende Biopic gerade so ein bisschen runtergeredet.
Ja.
Ja, aber Details will ich noch nicht verraten und so, ne? Das ist so wie vor wegen, man hat das Buch gelesen und dann will man den Film sehen und irgendwie weiß man schon und dann spoilert irgendjemand, weil er sagt, so, das steht ja schon in dem Buch, das muss jeder kennen und so, weil es ein Bestseller werden würde. Aber ich bin so schlau, ich mache einen Film und danach das Buch dazu.
Okay, pass auf.
Weißt du?
Tarantino-Style. Wen würdest du dir wünschen als Hauptrolle für dich? Wer soll dich spielen und wer soll dein Vater spielen? Als Traumbesetzung.
Um mich geht's ja kaum, es soll ja gar nicht so lange um mich gehen. Also mein Vater, auf jeden Fall Sylvester Stallone, verjüngt.
Mhm.
Ne? Weil der
mit,
so.
Mit DJ, damals CGI.
Da musst du aussehen wie der damalige Rocky und so, ne? Da muss dann ja immer so ein Ding sein, weil jetzt ist er zu alt. Jetzt
okay.
Sieht er älter aus als mein Vater. Aber, obwohl, wie alt ist er? Nee, er ist ja wirklich älter, so bist du.
Der ist 80 fast.
Krass, ne?
Mhm.
Ist schon ein bisschen, schon heftig, Alter.
Okay, also ein junger Stallone.
Junger Stallone, ja.
Junger Stallone spielt dein Vater.
Mhm.
Meine und dich, Mutter? In einer kleinen Rolle?
Du willst mich die ganze Zeit, ne? Über mich denke ich doch nie nach. Warte mal.
Ja, zumal, wenn wir in der Geschichte da einsteigen, wo sein ihr. Vater wie ein junger Stallone aussieht, dann ist ja Alessandro irgendwie noch ein Quark im Regal. Ja, eben.
Ja. Ich wollte die Geschichte wollen. Das wird dann der zweite Teil. Das wird so ein Epos.
Ach, gleich der Franchise.
Epos dachte ich mir, aber ich dachte das als Chronik, so dass es so ein 3,5-Stunden-Film wird. Länger als Lawrence von Arabien.
Das trotzdem. Und so geht's auch hier. Da sind so Sachen wie damals, ne? Militär. Mein Vater hat da nichts zum Militär, wir brauchen hier zum Arbeiten auf dem Feld. Und dann schön ein Fass Wein gebracht hier dem, was weiß ich, wie die da heißen, Lieutenant oder so. Und dann musste er nicht zum Militär und so. Das, so geht das da, ne? Also,
ja.
Okay. Und noch ein paar andere geile, richtig geile Geschichten, so wie das abläuft.
Und er hat sich schon Gedanken gemacht, auf jeden Fall.
Ja, siehst du, in der Schweiz ging das nicht so, ey. Wenn du nicht zum Militär wolltest, musst du in den Knast.
Ja, in Serbien ähnlich. Dann nehmen sie den Pass weg und dann kriegst du den Pass erst wieder, wenn du bei der Armee warst.
Ja, okay, krass. Weil mich haben sie ja vergessen, ne?
Okay.
Wie? Ja, mich haben sie gar nicht angeschrieben. Mein Bruder hat dann Sozialdienst gemacht und sowas alles und so. Mhm. Und mich haben sie einfach vergessen. Ich wurde einfach, bin nicht im System. Ich bin ja in Frankreich geboren eigentlich auch, ne? Ich weiß nicht, was da irgendwie war, ist da was schiefgelaufen? Also keine Ahnung, habe ich Glück gehabt.
Ja, bei mir war es so ähnlich. Ich war im Zuge der Einbürgerung haben sie dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt haben wir den 15 Jahre und so weiter, war das eine Prozedur, jetzt scheiß drauf. Bin auch komplett da irgendwie vorbeigegangen.
Du musstest auch gar nichts machen, oder was?
Ich musste gar nichts machen, nee.
Aircheck.
Alter, jetzt bin ich hier mit den faulen Säcken unterwegs. Was geht denn ab?
Noch nicht mal Zivildienst, gar nichts.
Ey, nimm das zurück. Wir haben einfach schon ganz früh richtig gearbeitet.
Ja, wir wollten ja, aber wir wurden nicht gefragt.
Ihr seid durchs Raster gefallen und habt das Ding Wolle genommen, ey. Machen wir uns doch nichts vor. Ist ja nicht so, als hättet ihr euch dann freiwillig gemeldet. Ja, eben.
Ja, zu schön.
In the Army now. Sitze ich hier mit Pauly Shore, Alter, was ist da los?
Wirklich, also nur mal fürs Protokoll, wenn hier ein Krieg ausgebrochen wäre, dann wäre ich der Erste, der da mitgeholfen hätte, ja. Aber ich muss ja jetzt
ich hatte schon immer Bock auf Krieg. Ja doch, siehst du aber, das ist ja genau das Ding, Alter. Zivildienst, das war für mich voll die lehrreiche Zeit.
Ja gut, aber reißt man sich nicht drum?
Nee, zum damaligen Zeitpunkt natürlich nicht, aber so rückwirkend war das echt gut.
Ja klar, mal ein bisschen hier Disziplin und ein bisschen mal Schliff in dein Leben bringen.
Naja, Humbling und so, ne? Weil du siehst halt echt Leute, die vom Schicksal gefickt wurden und damit wahnsinnig viel Lebensmut unterwegs sind. Und man selber ist halt irgendwie gefrusteter Teenager. Also das ist schon auf jeden Fall eine gute Aktion, finde ich.
Guter Übergang. Deswegen haben wir Alessandro heute eingeladen.
Ja. Der gefrustete Teenager.
Naja, genau, damit wir wissen, wie gut es uns doch geht. Laden wir uns hier diesen armen Italiener aus Bielefeld ein. Und freuen uns heute mit dir über Filme zu sprechen. Und wir haben ein Epos.
Oh ja.
Ein gemeinsames Epos haben wir nachgeholt. Und Alessandro und ich kannte ihn noch nicht. Für uns war es eine Erstsichtung.
Schande.
Ein Rewatch nach langer Zeit.
Ja.
Ein weißer Fleck heute weggewischt.
Oder ein beige. Ja gut, komm.
Du wolltest wieder ein
Sandfarbener. Ich wusste jetzt nicht, welche Farbe fickt euch. Mach weiter, los.
Ja, wir wollten gerade überleiten.
Ja, da bin ich sehr gespannt, ey, weil das ist in meinen Augen wirklich ein Film, den man gesehen haben muss.
Ja, da würde ich sagen.
Schauen wir jetzt direkt mit dem mit Lords of War, bla bla.
Da flippt er aus, ey. Nein.
Ja, nee, okay, machen wir nicht.
Gut. Nein, machen wir nicht. Den machen wir am Ende.
Ach so, okay, klar. Gut. Ich war jetzt
da
so,
wurde er kurz nervös.
Da wurde er kurz nervös.
Nee, ich war noch nicht so in der Wüste. Ich war jetzt noch voll im Trocknen. Also trocken, okay, alter Falter.
Er läuft nicht so gut mit den Wortspielen heute.
Doch, genau so muss es sein. Genau so muss es sein.
Ich war noch in Bielefeld, sag es mal so.
Haben wir wieder Sample-Material, wunderbar.
Nee, wir sparen uns das natürlich auf fürs große Finale. Du brauchst noch nicht ausrasten.
Okay.
Nee, alles gut.
Die Stimme war noch nicht ganz oben. Da ist noch ein bisschen Raum nach oben.
Mhm.
Was deine Stimmlage angeht. So.
Heute, ich lache sowas von nicht, Alter.
Was?
Heute weine ich höchstens.
Dobre dan! Schöner Tag heute!
Schöner Tag heute. wir haben beschlossen, Lee fängt an, weil Freitagsepisode. Und Lee leitet die Leute ja immer rezensionsmäßig ins Wochenende rein. So auch diesmal.
Stimmt. Ist das gut oder schlecht?
Das ist gut.
Ja, meinst du?
Klar.
Weiß ich nicht.
Ich darf nicht anfangen am Wochenende, weil das ist immer so meine Arbeitszeit. Da bin ich immer Matsch. Dienstag bin ich erholter und frischer. Deswegen ist alles durchgedacht.
Ah, okay.
Durchdacht meine ich.
Mensch.
Durchgedacht.
Siehst du? Sehr viel Freitagsepisode.
Ja, eben.
Ja, gut, steige ich ein. Ich spreche über eine Serie von Apple TV Plus. Sehr aktuell aus diesem Jahr. Es gibt aktuell eine Staffel. Eine zweite Staffel ist aber schon angekündigt. Und die habe ich mir angeguckt. Sie heißt Shrinking.
Aha.
Habt ihr bestimmt mitbekommen?
Ja, ich habe die erwähnt und du wusstest nicht, wovon ich rede, das erste Mal.
Siehst du? Habe ich, hab ich schnell nachgeholt.
Ja. Dann hat er sie geguckt.
Ausgemerzt, das Ding. Creator des Ganzen, Brad Goldstein. Sagt euch der was?
Kommt mir bekannt vor?
Ja.
Weil Goldstein echt viel heißt.
Hier, das ist der Herr, der bei Ted Lasso. Boah, wie heißt der Roy? Der alternde Fußballer, der immer so grumpy unterwegs ist.
Ach, okay.
Das ist Brad Goldstein. Der hat mit Bill Lawrence und Jason Segel diese Serie created. Und das finde ich schon abgefahren, weil Brad Goldstein, also ich kenne den halt primär eben aus Ted Lasso. Den habe ich auch schon in anderen Sachen gesehen. Aber der hat halt einfach 19 Autoren-Credits. Der hat schon eine ganze Menge gemacht. Soulmates ist auch von dem. Könnte man auch kennen. Und Bill Lawrence ist auf jeden Fall ein Name, den könnte man auch schon mal gehört haben, weil das ist unter anderem der Creator von Scrubs. Chaos City hat der gemacht, Cougar Town und eben auch Ted Lasso. Da die Verbindung zu Brad Goldstein. Und Jason Segel, dem brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Ja, diese 10 Folgen wurden von 10 Autoren geschrieben und 4 Regisseure haben das bisher gemacht. Unter anderem auch Zach Braff. Eine andere Scrubs-Parallele. Und es gibt noch andere. Deswegen finde ich das irgendwie ganz interessant, also wie das hier so zusammengekommen ist. Deswegen.
Zach Braff sollte alles andere spielen im späteren Verlauf.
Ja, der sieht echt so aus, wie das sagen viele auch immer.
Das ist so ein bisschen der Typ, auf jeden Fall.
Auch lange Nase, schmales Gesicht so.
Ich hatte gerade sofort die Referenz. Ich sehe sein Bild so und denke, du sagst Zach Braff. Und ich denke so, okay, das wäre eigentlich keine schlechte Besetzung.
Stimmt. Ja, geil.
Muss ein bisschen mit italienischer Akzent reden, aber das schafft er schon.
Ja, kann nur gut werden. Oh Mann, ey. So, habt ihr die Serie gesehen? Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Okay.
Noch nicht reingeguckt.
Noch nicht. Was ich interessant finde, also ihr habt wahrscheinlich die Besetzung habt ihr mitbekommen, ne?
Ja, klar.
Also,
das fand ich natürlich interessant, weil da ist ja ein Herr drin, den man selten in Serien sieht.
Eben. Und als sie diese Serie konzipiert haben, da hat Brad Goldstein Vince Treatment eigentlich nur geschrieben, für diese Rolle soll das ein Harrison Ford-Typ sein. Deswegen, die sind davon ausgegangen, dass sie jemanden suchen, dann im Casting-Verlauf, der halt ein Typ wie Harrison Ford ist und sind gar nicht auf die Idee gekommen, den anzufragen.
Das haben wir schon öfter hier gehabt.
Ja, ja, ne? Mhm. Mit Dings.
Vin Diesel oder so, oder?
Diesel-Typ, ich glaube, Danny Trejo war bei einem Projekt mal das Ding.
Ja,
das hieß irgendwie Danny Trejo-Type und dann haben sie ihn direkt angefragt und hier war es halt ähnlich, weil Jason Segel hat dann halt zu Brad Goldstein gesagt, so, wir müssen den zumindest mal anfragen, damit wir das Ding aus dem Kopf haben. Ja, und Harrison Ford war dann begeistert von dem Projekt und hatte Bock drauf.
Mhm. Das hat er mich schon abgeschreckt, ne? Also dieses Cover mit Harrison Ford und Jason Segel da vorne so drauf.
Irgendwie. Das hatte ich eher abgeschreckt.
Also nicht negativ, so dass ich sage nur, dass ich jetzt so, keine Lust und so, das sieht so ein bisschen aus Harrison Ford, hat er wirklich da Bock und so. Jason Segel hat die letzten Sachen, die er gemacht hat, fand ich gar nicht gut. Aber ich bin gespannt, ey. War ja auch gute Bewertung, glaube ich, ne? Was ich so gehört hatte, ein bisschen.
Mhm. Okay, witzig. Mich hat das eher angemacht, ja, tatsächlich, die beiden auf dem Cover zu sehen.
Ja gut, für mich ist Apple TV halt immer ein ganz gutes Qualitätsmerkmal, weil die bringen schon immer gute Serien.
So leicht beeinflussen.
Okay. Naja, aber ich gucke da tendenziell schon auch immer rein, wenn Apple TV Plus was macht.
Das ist gutes Zeug.
Ja, ist wie mit HBO. So, da ist mein Interesse generell erstmal da, weil die einfach bisher handwerklich noch nichts gemacht haben, was nicht mal zumindest solide war. Mhm. Ja, was ich aber so abgefahren finde, dass das halt eigentlich gang und gäbe ist, wenn du so in der Entwicklung von Projekten bist, dass du dann natürlich versuchst, möglichst früh schon auch große Namen zumindest mal in Verbindung mit dem Projekt zu bringen, weil du dann halt auch anders Interesse generieren kannst. Und deswegen war das hier halt schon auch ein gezielter Move von Jason Segel zu sagen, selbst wenn wir den nicht bekommen, wir fragen den auf jeden Fall an, weil dann können wir sagen, hier war Harrison Ford im Gespräch.
Ja.
Und so generierst du halt ein größeres Interesse, ja. Und dann hat er halt plötzlich Bock gehabt und so ist er dabei. Und seine Figur ist angelehnt an eine reale Person, nämlich Phil Stutz. Und den könnte man auch kennen, weil Jonah Hill hat ja eine Netflix-Doku gemacht über seinen Therapeuten. Und das ist der Typ.
Ach so.
An den ist der angelehnt. Es geht nämlich um Therapeuten, Psychotherapeuten. Deswegen Shrinking. Und Jason Segel spielt Jimmy. Und Jimmy hat vor ungefähr einem Jahr seine Frau verloren, ist demzufolge logischerweise immer noch am Trauern. Und die hatten eine gemeinsame Tochter. Mit der lebt er jetzt und die Tochter ist aber natürlich ähnlich drauf, weil die halt mit dem Verlust der Mutter natürlich nicht gut klarkommt. Und er arbeitet eben als Psychotherapeut. Der ist in einer Praxis, die der Figur von Harrison Ford gehört, Paul. Da arbeitet auch noch eine dritte Therapeutin. Das ist die Figur von Jessica Williams. Die spielt Gabby. Und eigentlich läuft in der Praxis soweit alles cool. Das ist so eine ziemlich eingespielte Dynamik. Harrison Ford ist so der grumpy old man, aber halt der wahnsinnig erfahrene und renommierte Therapeut. Jimmy hingegen ist so ein bisschen sein Protégé. Also Paul hat so eine Mentorfunktion für ihn und Gabby ist die, die jetzt noch am kürzesten dabei ist. Also die ist vor wenigen Jahren dazugekommen. Ansonsten läuft das halt alles schon relativ lange so in der Konstellation. Jetzt ist Jimmy aber durch seine Trauer und irgendwie die Überforderung damit an einem Punkt angekommen, wo er für sich entschieden hat, jetzt auch in der Arbeit was anders zu machen. Weil er hat immer wieder Patienten, die sich im Kreis drehen. Er sagt ihnen immer wieder das Gleiche, die Probleme sind klar, aber die Menschen ändern ihr Verhalten nicht. Und so beschließt er, seinen Ansatz zu ändern. So, der Switch dann auf brutale und ungefilterte Ehrlichkeit. Der sagt den Leuten dann halt, da ist eine, die hat eine sehr toxische Beziehung mit ihrem Typen. Und der sagt dann halt irgendwann so, hey, pass auf, also entweder du verlässt jetzt die Pfeife oder ich bin nicht mehr dein Therapeut. So, also ne, der setzt die Leute dann vor solche Entscheidungen und ist eben eigentlich aus einer therapeutischen Sicht wahnsinnig unprofessionell. Der geht dann halt auch viel zu weit, weil er mit den Leuten dann irgendwo hingeht oder die auf der Arbeit besucht oder im Privatleben und mit ihren Dingen konfrontiert. Also er geht da eben weit über den professionellen Rahmen hinaus. Das findet Paul natürlich nur eingeschränkt gut. Lässt den aber erstmal machen, weil der halt auch denkt, ey, solange das nicht illegal wird, wird er damit auf die Schnauze fliegen und ist erstmal dann kein Problem. Aber er findet das natürlich weit entfernt von gut, weil ja auch seine Praxis mit dranhängt. Ja, und so geht's drum, wie er dann mit dem Patienten vorankommt. Da steht ein Typ im Fokus, der auch gleich zu Beginn der Serie als neuer Patient zu ihm kommt. Der wird von Gabby so ein bisschen an ihn abgeschoben, weil sie das Gefühl hat, mit dem vibet sie nicht und der wäre irgendwie besser für Jimmy. Und mit dem, das ist so der erste, mit dem er diesen Ansatz ausprobiert. Weil der Typ hat PTSD, der war in Afghanistan Soldat und ist seitdem halt mit sehr kurzer Zündschnur unterwegs und eskaliert halt wahnsinnig schnell. Haut Leuten aufs Maul, ist super gewaltbereit und halt in Konfliktsituationen einfach wahnsinnig schnell getriggert. Na, und mit dem versucht er dann eben diesen Ansatz. Das führt dazu, dass die sich anfreunden und sehr viel Zeit miteinander verbringen. Irgendwann zieht er dann auch bei ihm ein, weil er halt mit seinem Vater auch nicht mehr gut klarkommt. Und so wird das halt plötzlich sehr intim und es verlässt eben sehr schnell dann die professionelle Ebene. Der wird gespielt von Luke Tenney. den kannte ich nicht, aber der hat wohl auch länger bei CSI Vegas mitgespielt und bei Players. Und genauso Jessica Williams, die war für mich so ein bisschen eine Entdeckung in der Serie, weil die hatte ich echt nicht auf dem Schirm, aber die ist wahnsinnig charismatisch, finde ich. Sehr schön anzusehen und ist auch echt gut in dem, was sie macht. Die hat so eine...
Immer nur auf die Optik reduzieren.
Nur.
Heftig, oder? Okay, sag mal. Deswegen, ich würde ja nichts sagen. Zum Glück hast du was gesagt.
Oder?
Deswegen endete das Ganze auch darin, dass ich sage, dass sie wirklich gut ist in dem, was ich mache.
Das muss er noch dazu schieben, damit er nicht
so... Ja, genau, so hinterher. Um das
andere ganz, bisschen, ja. Ihr Spacken, ey. Vor allem, ihr wisst doch selber, wie wichtig Charisma bei so einer Sache ist. Und die bringt davon einfach eine ganze Menge mit. Was ich spannend finde, ist, die ist im Endeffekt auch durch einen Podcast groß geworden, weil... Die hatte mit einer Freundin einen Podcast namens Two Dope Queens und das wurde dann eine Art Serie, weil die dann das wie so ein Live-Podcast aufgezogen haben und das wurde gefilmt. Und das hat so ein bisschen Furore gemacht und darüber wurde die groß. Bei Booksmart hatte die auch eine kleine Rolle, aber es ist halt wirklich, ich glaube Two Dope Queens ist so das Bekannteste, was sie bis dahin gemacht hat.
Vielleicht kommt irgendwann unsere Serien, unser Serien.
Ach, warte mal, war das die... Ja, genau. Eine Hoffnung für uns alle, oder? Dass wir große und überhaupt... Ist das die Tante, die bei Booksmart das am Ende das Love Interest so ein bisschen kurzzeitig?
Boah, nein.
Oder kannst du dich nicht mehr erinnern?
Nein, das Love Interest ist die Tochter bei Space Force von Steve Carell.
Mhm.
Das, die
ja, ich habe Space Force nicht gesehen.
Nee. Nee. Ja, weil Jessica Williams ist schwarz, wenn dir das hilft. Hast du gehört?
Komm weiter.
Ja, gut.
Ja, die ist
aber
schwarz.
Wäre cool, wenn wir... Das wir würden
immer,
so,
immer oberflächlicher hier.
Aber wenn wir eine Bewegtbild-Banausen-Serie machen, wäre das schon so Sitcom-mäßig, oder so? Hier so mit Live-Publikum. dann schon die
so ein paar Lachtracks, ja genau.
Aber immer nur, das, immer nur der Lachtrack, nur der eine.
Super.
immer nur Lee selbst, so der lacht über seine Witze.
Von Alessandro hätten wir aber auch ein paar gute Lachtracks.
Ach stimmt, so ja, Alessandro. Ja. Stimmt, die können wir durcheinander einspielen auf jeden Fall. Das hört, ja. sich, dann, hört sich dann lustig an.
Kannst du wieder einen Track draus machen, ey.
Ja.
Guter Plan.
So, was jetzt auch noch ganz cool ist an der Sache, dass so das Privatleben von Jimmy natürlich auch eine große Rolle spielt. So sein bester Freund und vor allen Dingen seine Nachbarin und deren Mann. Weil die war das letzte Jahr dann eben sehr involviert in Jimmys Leben, dadurch, dass seine Frau gestorben ist und die Tochter mit ihm auch so ein bisschen gebrochen hat, weil sie mit dieser Trauer nicht umgehen konnte. Und da kam dann eben die Nachbarin so ein bisschen, ist da eingesprungen. Die ist aber auch so ein bisschen übergriffig. Also die hat so eine... Die ist so ein bisschen People-Pleaser-mäßig unterwegs und da aber halt sehr forsch und fast schon aufdringlich. Die wird gespielt von Krista Miller. Die hat bei Scrubs Jordan Sullivan gespielt. Das war die Frau von Cox.
Jordan, ja. Die Strenge.
Ja, die hatten ja auch so eine super geile Dynamik miteinander, wie die sich halt die ganze Zeit dissen und aber man sieht, die lieben sich halt trotzdem voll. Fand ich sehr cool. Und insofern ist das hier die nächste Scrubs-Parallele. Weil die ist im wirklichen Leben, meine ich, verheiratet mit, ja genau, die ist mit Bill Lawrence verheiratet.
Ah ja.
Und deswegen war die halt auch in Cougar Town und Scrubs und so weiter. Und die macht das echt cool. Und der Hit ist, ihr Mann, Derek, wird gespielt von Ted McGinley. Ich weiß nicht, ob euch der sofort was sagt. Das
ist wahrscheinlich dann der Bruder oder so.
Ach so, dachte ich auch, dass der mit John C. McGinley verwandt ist. Nee, keine Verwandtschaft.
Keine Verwandtschaft.
Überhaupt nicht, okay. Nein. Das war Jefferson Darcy in Eine schrecklich nette Familie.
Jefferson? Okay.
Erinnerst dich?
Ja, na klar, erinnere ich mich.
Der stumpfsinnige Mann und so.
Den habe ich bei Mad Men
gesprochen
nach Ewigkeit
von Tramitz, also in der deutschen Synchro.
Ah ja, okay.
Was ich damals später so yeah, mindblowing. Mhm. Ja,
okay.
Egal.
Ey, und der ist, also ich hab den bestimmt auch mal seitdem irgendwo wieder gesehen, aber bestimmt nicht so wahrgenommen. Ey, man, wie geil ist der gealtert?
Ja, der sieht immer noch schnittig aus.
Und die Rolle hier schockt, weil die haben hier halt auch so eine sehr spezielle Dynamik, weil sie ist eine von der anstrengenden Sorte und das hat er halt sehr gut auf dem Zettel und er ist einfach immer so zu allem positiv. Der ist immer gut gelaunt und den kann nichts aus der Fassung bringen. So, ist super geil.
So wieder Ted Lasso.
Ja. Ja, stimmt.
Typ.
Geht ein bisschen in die Richtung. Ja, aber du siehst, ne, so die Parallelen zu dem Stuff,
einiges, ja.
Wo die Creator herkommen und so, die sind schon da. Und so hat jetzt auch diese Serie durchgehend eine wirklich leichte Tonalität. Das wird selten wirklich so dramatisch, dass du hier irgendwie emotional runtergezogen wirst oder sonst was, sondern das kommt alles recht leicht daher, ist sehr unterhaltsam, stellenweise auch echt lustig. Mhm. Aber das ist jetzt hier nicht so eine Schenkelklopfer-Comedy. Ne, sondern es geht natürlich um emotionale Themen, weil er mit seiner Trauer beschäftigt ist und da irgendwie versucht rauszukommen. Und parallel eben das Arbeitsleben damit reinspielt. So viel würde ich erzählen.
Und wie fandest du das?
Wie gerade gesagt, Guess. Ist nicht zugehört.
Doch, aber.
Die letzten zwei Sätze waren ausschließlich darauf bezogen.
Naja, dass es keine Comedy ist? Ja, gut, okay.
Nein, ich fand das.
Da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ich fand das echt cool. Das hat vielleicht noch ein bisschen im Raum zu wachsen, so. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich hier völlig neu auf die Welt gekommen bin. So ein bisschen das, was man erwartet. Die Dynamik zwischen Harrison Ford und Jason Segel oder auch mit den ganzen anderen Charakteren ist wirklich cool. Also, diesen grumpy old Typ, so den kann er. Passt echt gut, finde ich.
Und die Befürchtung, die Alessandro hatte, dass er unmotiviert wirkt,
nee,
hat man hier nicht.
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Nee, also zumal, ich habe es ja eingangs erklärt, das ist nicht so, als hätten die hier mit sehr viel Geld gewunken, damit er dabei ist, sondern der hatte halt Bock auf das Projekt. Mhm.
Ich muss ja echt sagen, ich habe richtig Bock auf Indiana Jones.
Na, wir haben ja gestern den Trailer gesehen.
Ja. Gestern im Kino, da lief der Trailer auf Deutsch, muss ich dazu sagen. Ich habe zum ersten Mal den Trailer gesehen, ey, und obwohl der Trailer auf Deutsch lief, hatte ich Gänsehaut irgendwie. Kam dieser Hut und dann kam die Musik und ich so, okay, Alter, also irgendwie habe ich Bock.
Ja, wobei, ich war ja so ein bisschen, ich fand's im ersten Moment nicht cool, dass sie dieses Hauptthema dann so orchestral abgeändert haben. Also klar ist das nur für einen Trailer und wird auch noch in anderer Form auftreten, aber es war so ein kurzer
zumindest fühlt man sich irgendwie wie zu Hause.
Ja, das schon, ja. Also klar habe ich auch Bock, aber ich habe nicht so richtig anhand des Trailers, wobei ich habe auch versucht, so oft wie möglich wegzugucken, weil ich ja irgendwie da so möglichst unvoreingenommen reingehen möchte. Aber was war denn mit der Timeline? Erzählen die jetzt auch wieder einen jüngeren Indie? Oder was?
Ja.
Schon, ne?
Zum Teil.
The fuck? Okay.
Ich habe noch nicht gesehen.
Ja, weil da plötzlich Nazis waren und so. Ich dachte, wie passt das jetzt?
Ja, er ist ja auch jünger. Also er ist ja auch verjüngt in Teilen des Trailers.
Eben. Ja. Naja.
Bin gespannt.
Gucken wir mal. Ja, aber Bock habe ich natürlich auch.
Nicht mehr lange.
Endlich ein vierter Teil.
Das schon wieder, okay. Der Running Gag, der keiner ist. Soll ich jetzt mal die Punkte sagen oder wollt ihr noch Fragen stellen?
Nee, mach Punkte.
Alright. 8,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 68. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,3 von 10. Das sind 81% Empfehlung. Publikum noch ein Ticken euphorischer mit 4,3 von 5. Und jetzt ihr. Alessandro darf anfangen.
7,5. Mhm.
Ich sage eine 8.
Da liegt alles andere richtig. 7,5 it is.
Nix gut, nix gut.
Sehr schön. Alles andere steigt mit einer Nullrunde ein.
Er ist der Champ des Punkteratens.
Und er ist dran jetzt. Übergebe ich das Mic an alle. Ja, was? Du bist jetzt überrascht, dass du plötzlich auch was machen musst? Oder wie?
Nein.
Wusste ich, dass du heute einen Film rezensieren musst.
Ich habe freudig drauf gewartet. Aha. Denn ihr wisst schon, was ich heute bringe.
Yeah, sagt welcher es? Teil von Paranormal Activity ist dran? 7?
Ja, welcher ist es?
8?
Na?
Alter, im Ernst, du ziehst das jetzt durch und machst da weiter, oder wie?
Na klar, zieht das
durch. Nee, hat er nicht das letzte Mal gesagt, der macht es nicht mehr?
Doch, hat er. Oder?
Ich finde es schade, dass ihr nie zuhört. Also erstmal ja. Nie. Ich meine, ich habe schon 3 Teile gemacht. Wieso soll ich dann nicht weitermachen? Ist ja nicht so, dass ich dann ersten, zweiten und dann so, ach komm, lassen wir es lieber.
Das hat Lee gesagt, nicht ich.
Ich bilde mir ein, du hast das gesagt, dass es das nee, jetzt war.
Das war dein worauf Traum. Du hinaus,
ja, wahrscheinlich. Wishful thinking, tut mir leid.
Nee, worauf du hinaus willst, Lee, dass wir danach noch eine Supporter aufgenommen hatten damals. Mhm. Und ihr dachtet, ich bring da den nächsten. Und ich sagte, nein. Das bleibt bei den, ich nenne es jetzt mal
reguläre
Loser-Episoden, ach, ne? Nicht bei der niederen Mehrheit.
Okay.
Fußvolk-Episoden, da bringe ich Paranormal Activity immer. Ne? Und bei den Supportern uns da durchzuziehen. Wieso auch immer. Habe ich mir einfach so gesagt, ist halt so.
Deswegen lade ich so gerne Alessandro ein, weil ich weiß, der nimmt mir keine Filme weg, ja. Der bringt hier diese Scheiße, die ich mir sowieso niemals mehr angucken will.
Wie oft müssen wir ihn denn jetzt noch einladen, damit das Thema durch ist?
Ich glaube noch 12 Mal oder so.
Oh nein.
Wie viele Teile gibt's da?
Ja. Bald kommt der nächste, ne? Also muss ich schnell.
Das wird's bald, ja. Komm, lass ihn einfach jede Episode hier ran.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen schneller werden, damit das mal abgefrühstückt ist.
Genau, wir holen ihn jetzt jede Episode ran, dann sind wir gespannt, was er sonst noch mitbringt.
Ja, ich habe ja nicht jede, seitdem ich den erst gebracht habe. Ne? Das war die allererste Folge, die ich komplett dabei war. Dann wäre das ja schon, ich meine, letztes Jahr waren es, glaube ich, über 10 Mal, dass ich da war. Also da hätte ich das schon locker schaffen können. Also, da, aber jetzt versuche ich das durchzuziehen.
Ne? Wie viele Teile sind es denn aktuell?
Also der 4., dann kommt der Spin-Off, den zähle ich jetzt mal als 5. Dann kommt der 6., Ghost Dimension. Und jetzt dann dieser, der letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr rauskam, der auch so eine Art Spin-Off irgendwas ist. Ne? Paranormal Activity, Doppelpunkt, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Kin, irgendwas mit Kin, Kin, der war scheiße. Also
Next Skin ist der, glaube ich.
Ja, irgendwie so, ne? Next Skin, ne?
Kin, Kin.
Kin.
Next, ja. Kin.
Der nächste Verwandte. Aber, das heißt 7. Und jetzt kommt ein 8. oder was?
Es soll wieder so weitergehen auf jeden Fall noch, ja.
Ja, den 8. bringt er dann bestimmt bei sich im Solo-Podcast. Den bringt er dann nicht nochmal bei uns Recycle mit. Insofern, mal gucken.
Immer bei euch.
Immer nur mit
nur
uns.
Nur noch. Wenn ihr nicht da seid, mache ich dann, und irgendwann aufgehört habt, dann mache ich dann
Ich finde es ja gut, ich mal, so Leute wie Fabs, die freuen sich über Paranormal Activity und Co. Die freuen sich auch immer, ja, wenn die rezensiert ist. Insofern,
stimmt, hier auch. Auch andere. Irgendjemand hat den nochmal geschrieben, der den auch gut fand und gruselig und so. Ich glaube, auch einer, der immer bei euch kommentiert. Fast immer, gefühlt. Doma Samizimitsu?
Yoshimitsu, Mr. Yoshimitsu.
Ja.
Wie hast du ihn genannt? Doma Samizimitsu?
Was? Ja, wie du gesagt hast, ne?
Alter, was hast du denn? Was, wie hast du den Namen gebutschert?
Wie geil, Alter. Ja, aber ich weiß noch so, dass das so komisch, wie es geschrieben war. Da war so T, S und ein U und sowas alles und so dann. Und SH und so irgendwie, ne?
Ja, ja, ist alles mit drin. Ja, die Buchstaben sind auf jeden Fall alle mit drin.
So funktioniert mein Gehirn. Und deswegen kommen wir zu Paranormal Activity 4. Ich dachte, das wird sich reimen, hat sie nicht gern. Ich habe, also ich fange jetzt an einfach. Der dritte Teil war die Vorgeschichte damals vom ersten. Mhm. Jetzt springen wir wieder in die normale Timeline, sind also nach dem zweiten. Wir sehen nämlich am Anfang des 4. Teils, dass unsere Katie, die Hauptdarstellerin aus dem 1., ne, das Pärchen damals, das kennt ja jeder irgendwie, rüberkommt.
Kennt jeder, ist klar.
Das, ach, komm, wir machen es anders. Wir sehen das Ende vom zweiten, Spoiler dafür jetzt, wen who cares und so, ne? Die anderen werden schon gesehen haben, die jetzt zuhören und so, euch ist das eh egal. Aber ihr müsst irgendwann mal ein, also gestern hat ja schon gesehen, aber ich will, dass Lee auf jeden Fall irgendwann Paranormal Activity gesehen hat. Die sind auch kurz. Der geht 88 Minuten jetzt zum Beispiel.
Du meinst den ersten jetzt? Oder? Also wenn ich ja, da jemals einen Teil von gucke, dann fange ich ja natürlich mit dem ersten.
Natürlich, den ersten. So, ja. Ne? Aber nicht, dass der mal läuft und du sagst so, gucke ich jetzt mittendrin. Egal. Und wir sehen vom Ende, wie halt unsere Katie das Kind mitnimmt von ihrer Schwester. Mhm. Ne? So. Und alle tot sind. Das sehen wir. Jetzt sind wir im Heute. Also in dem Film heute. Und da sind wir bei einer Familie, die gerade da so Fußball, ne, typisch von Footage halt, filmen da die Kinder beim Fußball spielen und so. Und das ist das erste Mal, dass so gefühlt so ein bisschen bekanntere Darsteller mit dabei sind. Catherine Newton kennt ihr? Catherine, die war zum Beispiel bei Quantumania, habt ihr gesehen, ne? Ant-Man?
Ach die, ja, Catherine Newton, ja, ja. Jetzt weiß ich, ich wusste, ich kann
oder den Namen, in der besten Serie aller Zeiten. Ja. Oder einer der besten Serien aller Zeiten, Hold and Catch Fire.
Mhm. Ne? War sie nicht aus Pretty Little Liars, meine ich mich?
Nee, da ist sie nicht. Oder da war sie mal kurz dabei. Aber sie ist keine von den Pretty Girls.
Okay.
Da habe ich ja die ersten 3, 4 Staffeln auch gesehen damals. Also ich wüsste es jetzt nicht. Da müsste die auch mega jung gewesen sein.
Keine aus dem Hauptcast. Dann,
also noch jünger als jung.
Ich überlege gerade, durch welche ich Serie nicht, die nee. Große.
Weil wir die haben war bei Pokémon dabei. Bei Freaky war der bei. Mit Vince Vaughn.
Ja, stimmt. Diese Körpertausch.
Ja, nee, die ist schon so ein bisschen bekannter.
Big Sex Little Lies war sie dabei, so rum.
Big Little Lies, ja. Okay.
Ach so, okay, ja. Da war sie dabei. Nee. Die habe ich nicht gesehen, aber.
Ich habe es gesehen, aber ich habe sie nicht mal schon gehört.
Ja, soll aber gut sein, ne?
Ja,
super. Egal, dann ist da Steven Dunham dabei, der spielt den Vater, also die Tochter, Vater. Den kennt man auch, der ist ein richtiger Soap. Das Leben ist schön. Ach, das Leben ist schön hier so. Wie heißen die ganzen? Mir fällt jetzt gerade gar kein Name ein. GZSZ-Serien. Reich und schön, so, ja. Reich und schön, Leute, ne? So richtig, eigentlich so wie Darcy, wie Jefferson. Mhm. Weißt du, der ist ja auch eigentlich so ein so markanter Typ, der immer so aussieht wie ein richtiger Mann schon mit 20 oder so, da, ne?
Strahlemann,
so,
ja.
Keine Ahnung. Ne? Was?
Ja, so weiße Zähne, so ein Strahlemann halt so.
Ja, ja, und so ein Kinn halt, ne? War ein Spaß. Haha, hab ich nicht gehabt, ne? So ein Typ, aber der hat wirklich ein heftiges Kinn. Also.
Oder wirklich? Jetzt fängt er wieder so,
der Kinn an. Und?
Next Alex, Kinn.
Gürtel. Alexandra Lee ist die Mutter. Kennt ihr die?
Nee.
Ihr habt auch hundertprozentig gesehen, das ist so eine, die hat auch überall so ein bisschen Mädels, die war auch bestimmt einer der Charlie Sheen-Bits in Two and a Half Men und so, weißt du? Und dabei ist,
das ist Nachname geile so Referenz eine. Auch, ey.
Der Nachname kommt mir bekannt vor.
Ja, so eine halt, ne? So, das ist die Familie, dann hat sie einen kleinen Bruder, dem seit beim Fußballspielen zu gucken, ne? Und dann steht er im Hintergrund, das ist eigentlich witzig, wie so Scary Movie ist das eigentlich, steht so ein Junge einfach ganz hinten so und guckt beim Fußball zu und steht einfach so und man sieht so, wie alles sich bewegt und die Kamera auch so drauf bleibt. Sie filmt da, weil sie ist komisch, dass der Junge da ist. Egal, dann fahren wir so nach dem Spiel. Okay, die Eltern sind so mehr oder weniger auseinander, leben noch in diesem Haus. Und dann sind sie eben da zu Hause natürlich wieder wie bei einem anderen Film so. Alle sind irgendwie mega reich, denn immer so ein Haus wie eben reich und schön, ne? So ein Monster-Ding. Eltern kein gutes Verhältnis und die kommen ja auch fast gar nicht vor diesmal. Diesmal geht's mehr um das Mädchen, hauptsächlich. Fast nur, ne? Mhm. Denn die hat einen Freund, der öfters vorbeikommt, mit dem sie öfters so hier Webchat macht, hier Videotelefonie und so. Das kommt fast 100 Jahre alt. Um mir zu beschreiben, was das ist, wenn die so kommunizieren im Internet.
Was? Wovon spricht der? Alter. What the fuck?
Jetzt ist es soweit.
So geil, ey.
Roadhouse.
Ja,
es ist soweit. Jetzt gehen wir 10 Minuten ums Haus rum, ja, gehen wir ein bisschen spazieren.
Das ist so geil, ey. Wenn da ein Level erreicht ist, dann.
Er ist einfach der Pete O'Toole unter den Podcastern.
Das ist so irgendwas, muss man sagen. Und die telefonieren halt immer. Und darüber wird das jetzt gezeigt, weil dieses Found Footage war ja immer bei den anderen Teilen so, dass man nicht immer.
Unterdrehen muss er hier rezensiert,
Alter. Vor allem, also habe ich es richtig verstanden, dass wo er so rumgedruckst hat, war, dass die über Videotelefonie miteinander kommunizieren.
Er hat oder? Über sich gelacht, weil er wie ein Rentner klingt, der gerade versucht, irgendwie das Internet zu beschreiben.
Ja, und so, okay. Ja.
Normalerweise ist es unser Part, aber ist cool, nächste Generation.
Man macht das ja einfach, ne? Man weiß ja nicht, man redet ja nicht drüber, oder?
Naja,
klar.
Man sagt so, ich melde mich, dann sagst du nicht, ja, über, egal. Und? So, und wir sehen jetzt halt nicht wie in den anderen Filmen so, dass das so motiviert ist, dass die drehen, wie jetzt am Anfang beim Fußballspiel, dass wir jetzt das abfilmen, ich habe die Kamera in der Hand und nehme das auf.
Mhm.
Ne? Sondern da ist es so, wir sehen einfach so Desktop-Movie-mäßig, sehen wir einfach immer alles.
Oh, das saß ich.
Ne?
Okay.
Ja, und das finde ich auch so ein bisschen unmotivierend blöd. Das nervt mich, weil das so anders ist als in anderen Filmen und dann aber auch nicht so hundertprozentig so gemacht wird, sondern so halb irgendwie. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und so sehen wir immer, wenn sie mit ihrem Freund da spricht, ne, der jetzt, die haben keine Beziehung, die sind wirklich so, ne, gute Freunde, sehen wir das immer, sind wir immer dabei. Wenn sie ihr Handy irgendwie ist eine Kamera in der Nähe oder so, ne, dann wird das einfach als Bild genommen. Mhm. Auch wenn nicht auf Rack gedrückt wird, ganz doof gesagt. Das wird zwar einmal versucht, so ein bisschen zu erklären, indem gesagt wird, dass, aber weil sie es in dem Film nochmal selber zeigen müssen, dass er immer automatisch, wenn er über seinen Computer hat sich auch schon so einfach, seinen Computer telefoniert, dass er alles automatisch aufnimmt, der Computer immer.
Mhm.
Wenn die telefonieren und so, ne?
Okay.
Und dann hat er es einmal laufen lassen und dann sieht er halt mehr so nachts, dieses typische, wenn sie liegt und irgendwas hat sich im Hintergrund bewegt und so, ne? Deswegen ein bisschen gesagt. Aber ansonsten ist das immer so, hat sie ein Handy in der Hand, haben wir da eine Xbox stehen und da ist eine Kamera drin, sehen wir es immer über diese Perspektiven. Und nicht wie in den anderen Filmen, wir stellen jetzt eine Kamera auf die ganze Nacht und wollen sehen, was passiert oder sowas in der Art, ne?
Alle Leute kleben immer ihre Kameras ab von ihren Laptops und so, aber Paranormal Activity wird jede Kamera aktiviert, die es gibt.
Ja, so ungefähr, genau.
Und das ist jetzt der erste Teil, in dem das so ist?
Entschuldigung?
Das ist jetzt der erste Teil, in dem die das so aufziehen?
Ja, genau.
Komisch.
Ja.
Naja, irgendwas müssen die ja immer. Die müssen sich irgendwas einfallen lassen. Entweder diese Sicherheitskameras oder sonst was. Also, es muss ja immer irgendwie. Also, es muss ja immer irgendwie gefiltert mal gezeigt werden, was da passiert.
Das verstehe ich schon, aber das ist das, was Alessandro gerade beschrieben hat. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, ja.
Ob du in der Handlung erzählst, die Leute nehmen das Material, was sie bewusst aufgenommen haben, um da was rauszufinden.
Mhm.
Oder jetzt erzählst du halt, hier stehen Kameras im Raum, aber du erzählst dramaturgisch nicht, ob da überhaupt jemand was aufnimmt und so. Und das finde ich schon ein Unterschied.
Das ist ja.
Genau, und ich weiß auch, dass das in diesem Spin-off in dem nächsten Teil, den ich auch wieder mag aus der Erinnerung raus, ich war ja in allen im Kino auch, ne, dass der das wieder anders macht.
Mhm.
Ne? Könnte ich jetzt nicht 100% bezeugen, aber soweit ich in Erinnerung habe, schon.
Okay.
Und hier ist es jetzt so, der Nachbar, den Jungen, den wir am Anfang gesehen haben, ist der Nachbarsjunge. Die sind da auch gerade eingezogen. Das ist so ein, ich würde sagen, 7 Jahre alt, sowas in der Richtung. Ne? 8 vielleicht. Mhm. So wie der andere Junge auch, der ist vielleicht 9 oder so, ein bisschen älter von der Familie, von der wir sprechen. Und der steht auch manchmal da und ist ganz komisch. Und dann ist auf einmal, die Mutter kommt ins Krankenhaus von diesem Jungen, von den Nachbarn. Wir haben die nie gesehen. Mhm. Und dann nimmt sie, dann muss sie nachts, und der Vater ist eh schon weg. Also, es gibt keinen Vater mehr so. Und dann müssen die den aufnehmen, den Jungen, diesen spooky Jungen. Ne? Weil sie sagt so, ich muss ins Krankenhaus, können Sie auf den Jungen aufpassen? Ich bin morgen bestimmt schon wieder da und so, ne? Mhm. Und jetzt ist der da. Und ist halt so ein bisschen gruselig, und da passieren so Sachen wieder wie immer, ne, Schränke bewegen sich, bla bla, es bewegt sich so ein bisschen so geistermäßig und so, was Gess auch so liebt und so, ne, womit ich eigentlich kein Problem habe, aber wie es hier aufgezogen wird, schon. Das einzig gute aspektmäßig finde ich hier, dass dadurch, dass wir dann, wir haben immer diese Videotelefonie, die die beiden führen, diese Teenies, sehen wir das Mädchen nur, sprich die Perspektive des Jungen gefühlt sozusagen, ne, also wir sehen nie den Jungen so, wir sehen keine Konferenz so, wie wir jetzt hier. Sondern wir sehen immer aus der Kamera von ihrem Laptop, halt sie. Und das ist halt ganz interessant, weil jetzt haben wir ja einen, mit dem wir das sehen. Ne? Jetzt geht sie zum Beispiel aus ihrem Zimmer raus, hat die Kamera an, ich muss kurz runter, und dann sehen wir die ganze Zeit wieder diesen Raum einfach nur. Der Sound wird ein bisschen gruseliger. Und er sagt so, ja, wann kommst du denn? Wieso bist du jetzt abgehauen? Hallo, Dinne und so weiter, ne? So doof. Mhm. Aber sehen das jetzt mit ihm ja zusammen, so. Was, das gibt ja eine neue, interessante Perspektive eigentlich.
Die POV, ja. Okay.
Und da kommt sie, genau, sozusagen eine POV mit uns auch und Found Footage, so, ne? Das ist gar nicht schlecht. Und er kommt halt, springt sie so von der Seite, erzähl ich jetzt, macht sie so Jumpscare-mäßig, ha, hab ich dich erwischt und so, ne? So dumm aufgelöst und so wieder, ne? Egal. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas noch so sagen soll. Gibt's da natürlich Referenzen, kleine, an Shining, da fährt er mit dem Dreirad rum. Ich meine, muss immer dann an Shining denken, es ist halt vorbei, seitdem es das gab und so, ne?
Klar.
In der Richtung, weil diese Kinder auch so ein bisschen gruselig sind und so, ne? Auch so ein bisschen Ähnlichkeit was hat. Was war noch? Ich guck mal, die Erwachsenen auch sofort, das ist ein bisschen dumm, weil die so ganz nichtig sind, und es gibt noch eine Idee, die gar nicht schlecht ist, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Xbox Connect? Kinect? Das heißt Kinect. Ne? Dieses mit dem, wo man sich bewegt und dann macht das die Bewegung.
Ach so.
Nimmt ja. Es wahr und so, ne?
Was damit,
das haben die da.
So heißt es.
Und da haben die diesen Nachtmodus mit Infrarot in der Kamera und sehen dann, ich weiß, ob das wirklich so ist, von der Xbox, dass da diese Laser ausgehen. So punktuell alles so einmal abstreichen, den ganzen Raum. Mhm. Also wäre auch logisch, weil so kann er die Entfernung wahrnehmen, ne?
Ja.
Im Laser eben so, ne? Mit der Hand. Und dadurch sehen die halt zum Beispiel, wenn etwas nicht vorhanden ist, auch wieso dann immer das Licht darauf treffen kann, aber ist egal. Logisch müssen wir jetzt ja nicht vorgehen, dass sich da was bewegt auch, ne? So Monstergeist. So, das ist so eine neue Idee, die ja auch ganz spooky ist und gar nicht so schlecht.
Oh, klasse. Ne? Krass, dass sie dann Xbox einbauen, oder? So Product Placement vom Feinsten.
Aber man sieht die auch nie. Die spielen noch nicht. Ich glaube, spielen die kurz was? Ja, ich glaube, einmal sieht man auch, wie die richtig ein Spiel spielen oder so. Aber das ist jetzt wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das von der Zeit her, ja doch, da kam das ungefähr raus, das könnte passen.
Ja gut, aber sonst hast du halt Apple Product Placement.
Ja, aber so offensichtlich, ja. Weißt du, dass das jetzt irgendwie so, das mit diesem Xbox Connect.
Aber hier gibt es ja einen Sinn, so, würde ich sagen. Hier ist ja nicht so, dass sie irgendwas spielen müssen und die zeigen so, ja, wir spielen jetzt PlayStation bla bla, sondern hier ist es ja wirklich diese Technik, die dem was gibt. Also hier ist es wirklich gerechtfertigt wie nirgends anders sozusagen.
Ja.
Ne? Weil ein Handy kannst ja jedes nehmen und so, ne, bla bla, aber da ist ja dann die Auswahl wirklich bewusst und schlau gewählt und so. Und die zeigen ja nicht, wie toll das funktioniert jetzt die ganze Zeit, so weißt du. Und dann gibt's hier aber so Horrorsachen zum Beispiel, wie dann ist sie in der Garage, das Tor ist offen, sie kriegt's nicht zu, läuft dann mit ihrem Laptop rum und dann springt das Garagentor zu, die Tür geht zu und das Auto fängt an zu fahren. Ne? Und von wegen, dass sie da drin erstickt. So, ne? Dass das ganze Zeit läuft. Und das finde ich halt so voll unsexy. Was ist das denn für ein Dämon, der die Türen zumacht und das Auto dann laufen lässt und so, damit die da erstickt oder so, oder? Das ist doch total uncool. Ja gut, ich finde es ganz cool. Aber ich meine, das
du mich
auch nicht rein, das, voll bescheuert ist das. Das ist so bescheuert in einer bescheuerten Welt noch bescheuerter. Das fand ich gar nicht sexy. Mhm. Ja.
Hast du wieder bei 13 Uhr um 13 Uhr gesehen, oder?
Ja, ja. Aber den finde ich echt nicht gruselig. Auch überhaupt nicht. Und ich habe, zum Glück habe ich das bei Letterboxd immer mit den Links drin, weil dann kann ich auch nach einem Film suchen, konnte dann bei euch rein, konnte Kapitel 1 weiter immer so 15er Schritten zurückspulen, 15 Sekunden, und konnte dann hören, wie viel ich den anderen Film gegeben habe. Zweiten und dritten. Habe ich nochmal angehört, damit ich, weil ich immer nicht weiß, was ich geben soll, so richtig.
Du hättest auch einfach bei uns in der Liste nachgucken können.
Ja, das ging jetzt schneller, irgendwie gefühlt. Bis ich dann die Excel-Datei finde. So am Handy einfach, zack, zack. Weiß ich nicht, habe ich jetzt so gemacht.
Okay.
Ich habe jetzt auch nicht geguckt. wie du die anderen bewertet hast jetzt im Vergleich.
Ich meine, okay, aber da gab es Diskrepanzen, ne? Also
ja, den ersten fand er super, das weiß ich noch.
Genau, und dann.
Ja, ich kann es euch auch sagen, wenn ihr möchtet.
Dann den zweiten richtig doof, oder nicht?
Mhm. Und den dritten?
Den dritten fandst du scheiße, glaube ich.
Nee, ich glaube, der war wieder besser. Oder?
Ja, da hat Lira ich diesmal, ja.
Achso, okay.
Oh Gott, das ist ein Auf und Ab hier. Gut. Und der ist ja, der klingt ja jetzt wieder nicht so doll.
Genau, das ist James Bond-like oder was? Ich weiß es nicht. Weil der nächste ja wieder geil ist, eigentlich meiner Meinung nach schon, so aus Erinnerungen heraus, ne? Ja, und sonst ist hier, diese Angst kommt halt nicht rüber über die Kinder, schon gar nicht über diesen Jungen da, weil diesmal ist das zu sehr verbunden mit dem Kind, was immer so gruselig im Raum stehen soll. Das kommt gar nicht, als wenn du was hast, einfach diesen Dämon, der einfach irgendwie da ist oder so. Wo du nicht irgendwie noch weniger spezifizieren kannst.
Ja, aber so creepy Kinder funktionieren ja für viele.
Ja, aber hier halt nicht.
Hier nicht, okay.
Also hier ist das, weil das wieder nicht so, der Fokus ist dann zu wenig wieder auf dem Kind. Das ist so halb wie mit dem Kamerading, ist es hier auch nicht so ganz entschieden. Hm. Man muss sagen, die Macher sind die beiden, die auch den dritten Teil gemacht haben, der so geil ist.
Mhm.
Das war das Problem, ne? Eric Schumann und Henry Hughes. Die haben auch, warte, ich muss nachgucken, weil ich habe einfach alles vergessen, obwohl ich es wusste. Die haben auch Nerf gemacht, damit wurden sie ja so, ne, lief ja ganz gut.
Mhm.
Mit Roberts und hier Franco. Dann haben sie Project Power gemacht. Ne? Ich habe den nicht gesehen, dieser Netflix-Film mit Jamie Foxx.
Mhm. Die hat den gesehen.
Ja. Weißt, aber ist ja auf jeden Fall, dass man sagen kann, okay, die nehmen die für was und die haben es irgendwie drauf oder so. Keine Ahnung. Aber ja. Und ja, jetzt soll, und die waren auch so im Gespräch für Mega Man. Die sind eigentlich noch dabei, den neuen Mega Man zu machen. Darauf warte ich die ganze Zeit und so, ne? Das
schon, ja, ja, okay.
Gerade jetzt, wo alles so läuft mit Sonic und so, ne? Auch gerade im Kino und so ist alles. Ja, aber da gab es auch schon lange nichts mehr. See. Und dann haben sie den, ich weiß nicht, ob es so ein Vertragsding war. Mach zwei und jetzt musst du den nächsten noch machen, scheiße, so ungefähr. Also es war total unmotiviert und total unsexy. Und wie gesagt, mir gefällt auch so, dass man die Schauspieler so kennt. Das ist irgendwie ein bisschen doof, aber von Footage, finde ich, wiegt das nochmal mehr auf, wenn man die weniger kennt, weil dann wirkt es noch realer, okay, dem Genre entsprechend halt, wenn du so No-Names hast, wirklich, ne, als wenn du jetzt bekanntere Schauspieler hast, ne. Ja. Dann kann ich noch sagen, was er eingenommen hat, das ist ja das Interessanteste an dem Film.
Ja.
Para 4 hat so 5 bis 8 Millionen gekostet und hat, ich warte, eure Gesichter, 143 Millionen eingenommen.
Gutes Business.
Nee, das ist so krass.
Der dritte war auch so 5 Millionen, hat 207 eingenommen. Para 2 waren 3 Millionen, hat er gekostet und auch 177. Und der erste war ja bei 15.000 bis 1 Million, weil sie dann ein bisschen was gemacht haben, hinterher nochmal mit der Musik und so, war er bei 200 Millionen. Also,
das ist einfach. So Teile
ja, ja, eben. Also, pff, Alter, das funktioniert so krass.
Krass, ne? Das ist richtig heftig, Alter. Das ist jetzt der schlechteste, der am wenigsten eingenommen, aber immer noch übertrieben. Also da kannst du sagen, okay, ich mach ein paar nochmal, damit wir das Geld für einen neuen Marvel-Film haben, so ungefähr könnt ihr das machen, so, das, ja, weißt du?
Ja. Ja, absurd.
Ja.
Und das ist für dich jetzt der schlechteste bisher, ja?
Der ist nochmal einen Ticken schlechter als der zweite, weil er nicht mal das Haus so als gruselig etabliert und nicht dieses Klassische macht. Genau.
Mhm.
Nochmal einen Ticken schlechter.
Nochmal schlechter.
Aber immer noch okay, ne? Also es ist kein hassenswerter Film in dem Sinne, ne? Das meine ich jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass du überhaupt nicht gucken kannst. Aber ich bin ein bisschen traurig und weil ich die anderen so mag, umso trauriger dann, ne? Ich sag mal die Punkte. IMDb 4,6.
Oh.
Metascore 40. Letterboxd 2,2. Rotten 4,2 von 10 Kritiker und 2,8 von 5 Audience.
Mhm. Also Letterboxd echt noch versöhnlich.
Die Fanboys.
Ja.
Hm. Ich bin immer noch der Meinung. Looks like we're gonna need
a bigger trash can. Ja, das klingt alles nicht prall. Ja, und du hast, also es klingt ja dann wirklich nicht so, als müsste man den gesehen haben. Wenn der noch schlechter als der zweite abschneidet. Das ist ja ein Auf und Ab in der Reihe abgefahren.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der fünfte dann wieder gut, dann kann man ja einfach nur jeden zweiten gucken.
Weil hier ist auch noch eine Dings, das ist natürlich imaginärer Freund, ist hier auch wieder so ein bisschen am Start. Ne? Das ist auch wieder so dieses.
Ach, Harvey.
Leichte, okay, ne? Shining, alles Ding und so, ne?
Hm. Boah, schwierig. Aber zum Glück muss Gas anfangen.
Oder soll ich euch den Tipp geben, was ich letztes Mal gegeben habe bei dem Film?
Ja, mach mal.
Also der erste war 10. Der zweite war 3. Und der dritte war bei 8.
Mhm. Mhm. Okay. Jetzt geht's.
Das ist jetzt echt eine gute Hilfe. Also, ja, weil ich auch vorhin gesagt habe, wie ich eine Beziehung dazu finde. Ja. Aber finde ich auch fair eigentlich bei so einem Scheiß.
Kann natürlich auch eine
3 sein. Nett von dir.
2,5, sage ich.
Ja, würde ich auch sagen, weil er hat gesagt, ein Ticken schlechter noch als der zweite.
Also, was habt ihr? 2,5 habt ihr gesagt?
Ja.
Ja, ist richtig.
Ey, sehr schön. Okay.
Das ist doch schön, dass der Alessandro hier mal Punkte geben muss. Und bei WQÜF, dass er da gezwungen wird, mal selbst Punkte zu geben, das finde ich schön, weil du dich ja sonst mal so dagegen stellst.
Ach, ist ja, so, da muss ich das jetzt auch machen und so. Das, ich schreibe mir das noch nie auf. Immer so kurz vor der Sendung fällt mir das ein. Ach ja, muss ich machen und dann überlege ich mir die kurz. Also nie auf der Goldwaage legen, ne, den Quatsch und so. Deswegen habe ich nochmal nachgeguckt, was ich den anderen gegeben habe und so.
Ich habe schon, zu Lee gesagt neulich, ich habe Gänsehaut gekriegt, wo du bei Le Samurai eiskalter Engel einfach gesagt hast, ey, was los, 10 Punkte so. Überhaupt keine Frage. Also, so, ja. Weißt du, wo ich dann meinte, ey, es ist so geil, dass du diesem Film 10 Punkte gibst, so, weißt du, diesen Klassiker. Und dann aber auch so, dann aber auch irgendeine Komödie mit Ryan Reynolds hast, den du 10 Punkte gibst, weißt du, irgend so eine billige. Und das finde ich mega so. Deswegen finde ich es voll schade, dass du da, dass du das nur machst, wenn du musst, so, weil das sind halt so Momente, wo ich denke, so, Alter, das ist mega. Das ist einfach richtig gut.
Ja, danke, aber da kriegst du halt noch eine Angriffsfläche, ne? Ist eh schon immer schwierig.
Ja, ja.
Und dann, wenn du Punkte gibst, dann kriegst du noch eine größere, als wenn du so ein bisschen kryptisch, dann nehme ich die ganzen Gehirne draußen, die hören und gucken, jetzt nicht böse gemeint, die interpretieren das ja so ein bisschen dann jeder für sich, im Positiven oder im Schlechten, so ist es ein bisschen leichter, als wenn du sagst so 3 von 10 oder so, ne? Dann ist sofort so, nye.
Ja, aber es ist ja deine Punktvergabe. Also
ja, aber ich weiß voll, was er meint. Man macht sich natürlich angreifbarer, wenn du dich so konkret festlegst.
Das stimmt.
Weil ich ja auch selber dann nicht damit unbedingt d'accord bin, weil für mich ist das auch
kein Ausdruck. Das verändert sich auch.
Ne?
Ja. Aber sag mal, führt ihr da ein Protokoll bei euch wie macht ihr das? Weil ich bin ja froh, dass wir da relativ schnell auf die Idee gekommen sind, das dann auch irgendwie schriftlich festzuhalten, wie viele Punkte wir vergeben haben. Weil
ja,
ich weiß es ja dann schnell nicht mehr so und könnte bei dir ja auch passieren.
Ja, das haben die hatten die schon gemacht immer, ne, mit Filmen von Anfang an und Punkte und bisschen sehr übertrieben, so da standen alle IMDb-Daten gefühlt drin, so in so einer Tabelle.
Okay.
Aber die führen wir jetzt weiter natürlich, auf jeden Fall, ja. Also okay, ohne diese extra Infos, aber das fand ich ein bisschen viel.
Mhm. Ich habe jetzt gerade geguckt, in unserer Tabelle stehst du beim ersten Teil Paranormal Activity mit 8 drin.
Ach so?
War das ein Fehler von mir oder hast du dem hier on air 8 gegeben?
Ich glaube, nee, ich habe extra gerade die Folge nachgehört am Anfang und da habe ich 10 gesagt.
Ich bilde mir auch ein, dass er 10 gegeben hat.
Ich weiß nicht, warum ich hier 8 eingetragen habe. Also beim dritten 8, beim zweiten 3 und beim ersten steht
vielleicht
auch
8. Vielleicht habe ich auch 8 gesagt.
Also wie er das in der Rezension gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Aber zumindest dann danach, immer wenn es um den ersten Teil ging, meinte er, dass das ein 10-Punkte-Film ist.
Aber wie gesagt, guck, das ist jetzt schon wieder
die
Sache mit dem so, was war jetzt 8 oder 10?
Naja, dann korrigier es jetzt auf 10, auch wenn du vielleicht in der Episode 8 gesagt hast, diejenigen, die das jetzt reinhören, die nachhören sollten.
Naja, also darf er ja auch abändern.
Klar. Im
Laufe der Zeit, das machen wir ja mitunter auch.
Ja gut, in der Tabelle sind normalerweise schon die Zahlen, die wir dann auch on-air genannt haben. Also das haben wir ja, ich habe jetzt nicht in der Tabelle irgendwie einen Film geändert, wo ich damals gesagt habe, wir sind 7-Punkte-Film und dann ändere ich den auf einmal auf 9.
Aber ich habe doch mal, habe ich nicht mal bei irgendeiner Serie das nachträglich dann aufgewertet? Also ich bilde mir schon ein, dass wir das mal geändert haben. Aber klar, passiert das nicht oft.
Okay. Egal.
Egal.
Ich mache mal weiter, wa?
Sollen wir noch eine zusätzliche Spalte einfügen mit ursprüngliche Punkte?
Stimmt, ja.
Stimmt. Also in Klammern immer so super.
Noch mehr Zahlen.
Ja.
Und dann gehen wir die komplette Tabelle durch und einmal im Jahr und gucken, ob irgendwas nachgewirkt hat und ob irgendwo nochmal die Punkte geändert werden.
Ja.
Und für jedes Jahr haben wir eine neue Spalte. Guter Plan.
Ja, super.
So wie ich in meinen Teenagerjahren. Jedes Jahr eine neue Spalte.
Oh, so. Ich habe da die ganze Zeit dran gedacht. Ich hab's gelassen, Alter. Das war cheesy. Also, du bist ja schon voll dabei.
Naja, logisch. Muss man bringen, ey. Kannst du noch nicht liegen lassen, hier diese Vorlagen.
Dünne Quote, ey. Jedes Jahr eine.
Definitiv dünne Quote, ja. Ich war nicht, so? Sehr gefragt.
Das ist mal egal.
So, ich habe einen Film mitgebracht, der wird Alessandro gar nicht gefallen. Macht er auch immer gerne mit Paranormal Activity, insofern.
Ist das euer Konzept? Ja, ich bringe, wenn Alessandro da ist, dann bringe ich das mit, worauf er keinen Bock hat.
Das ist ein Konzept.
Hater Edition.
Weil ich weiß, dass er keine Filme aus England mag. Ich weiß, dass er keine Engländer mag und keine Settings, die in England spielen. Insofern hat er mal gesagt, also habe ich natürlich einen Film aus England mitgebracht mit englischen Schauspielern, englischen Settings. Ich weiß nicht, warum er da so antirassistisch eingestellt ist, aber...
Antirassistisch ist ja gut.
Stimmt.
Verdoppelte Verneinung.
Rassistisch, meine ich. Ich glaube, insgeheim bist du sauer, weil England bei der WM dabei war und ihr nicht. Deswegen bist du da, glaube ich, so ein bisschen feindselig eingestellt.
Ja, da müssen ja auch viele sauer sein. Weil ja viele bei der WM waren gegen Italien.
Ja, ich auch. Nur die nicht. Die Schweizer haben die Fahne hochgehalten. Ja, die waren am Start.
Yes.
So, mein Film ist aus dem Jahr 2011 und hört auf den Namen Wild Bill. Vom Leben beschissen. Heißt damit Untertitel. Ausrufezeichen. Und Wild Bill ist das Regiedebüt, also wirklich das Regiedebüt, der hat noch nicht mal Kurzfilme vorher gemacht oder so, von Dexter Fletcher, den ihr auch als Schauspieler kennt, aus Bube, Dame, König, Gras und aus den Guy Ritchie-Filmen und Co. Die Fresse habt ihr auf jeden Fall gesehen. Mhm. Und der hat diesen Film, das ist der erste Film, den er gedreht hat, für 700.000 Pfund damals, also war ein ziemliches Low-Budget-Ding. Danach hat er wirklich große Filme gemacht. Eddie the Eagle zum Beispiel ist von ihm oder Rocketman hat er gemacht. Jetzt aktuell The Offer. Da ist er auch am Start.
Ach. Mh.
Und der hat damals diesen Debütfilm inszeniert und den habe ich mir jetzt angeguckt. Das Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Danny King. Der hat auch nicht viel gemacht, nur so ein paar Kurzfilme. Das ist hier sein einziges Langfilm-Drehbuch. Und den habe ich mir angeguckt. Habt ihr schon mal was von dem Film gehört oder habt ihr den gesehen?
Ja, irgendwas sagt mir das.
Ja, ich denke sofort an Wild Bunch, weißt du, so, aber ich habe da nichts von gehört. Ne?
Ich glaube, ich müsste ein Plakat sehen.
Ja gut, warum du die Western-Referenz hast, ist Wild Bill Hickok. Ist ja einer der größten Western-Stars. Und es gibt auch einen Western mit Jeff Bridges, der auch Wild Bill heißt, der neben dem hier im Regal steht. Deswegen, das war dieser besagte Film.
Okay.
Wo ich nicht wusste, welchen von denen ist jetzt der Badewannenfilm. Und unterm Strich sind es beide. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Okay, und die Hauptrolle dieses besagten Wild Bill spielt Charlie Creed Miles. Das ist jetzt nicht der bekannteste Name. Hat aber auch schon 77 Acting Credits, den habt ihr in Das fünfte Element schon gesehen oder in Harry Brown und so, hat schon einen großen Film mitgespielt. Und der spielt besagten Bill. Der steht im Zentrum, aber wer noch im Zentrum steht, sind seine beiden Söhne. Jimmy ist einer davon, der ist 11 und sein Bruder Dean ist 15. Wir sind in East London, die Mutter ist irgendwann mal abgehauen, das heißt die Söhne sind auf sich alleine gestellt und hassen sich so durch die Gegend. Und verdienen sich selber so die Kohle und kratzen sich die Miete irgendwie durch illegale Geschichten zusammen, sodass das Jugendamt nicht Wind bekommt, dass da keine Eltern am Start sind. Der Vater wiederum, und das ist besagter Wild Bill, saß 8 Jahre im Knast und kommt gerade raus auf Bewährung. So steigt der Film ein. Und seine Jungs haben nicht so richtig Bock auf Wild Bill, wie er früher genannt wurde, weil der hat sie ja irgendwie im Stich gelassen und besonders der ältere Sohn ist super pisst und aggressiv ihm gegenüber, brauchen ihn aber gerade, weil das Jugendamt nämlich gerade die Familie auf dem Kicker hat und besuchen die Wohnung und gehen da rum und deswegen brauchen die Vaterfigur, um irgendwie rechtfertigen zu können, dass da irgendwie Familienverhältnisse herrschen.
Mhm, klar.
Und nicht, dass die Kinder irgendwie in ein Heim kommen. Dadurch ist dieser Film auch einigermaßen bekannt geworden, weil der ältere Sohn, der 15-jährige Dean, wird gespielt von Will Poulter.
Oh.
Und das ist so seine erste große Rolle, sein Durchbruch gewesen. Also nicht, es war nicht sein Debüt, aber mit dem Film hat er sich so ein bisschen auf die Karte gepackt und danach hat er mit Iñárritu zusammen gedreht, mit Catherine Bigelow, mit Ari Aster und so und hat ja mit richtig guten Leuten zusammengearbeitet. Und der spielt hier halt diesen 15-Jährigen. Und dazu muss man sagen, Wild Bill kommt gerade raus aus dem Knast. Und der war früher in der Gang von Terry. Das ist so der lokale Anführer der Drogendealer in East London, die da so ein bisschen ihr Unwesen treiben. Und die begegnen sich auch gleich nach dem Knast im Pub. Bill geht nämlich in seinen Pub und will da irgendwie sein Bier trinken. Und Terry begrüßt ihn und sagt so, willst du nicht mal wieder einsteigen? Und dem gefällt natürlich nicht, dass Bill so darauf reagiert, dass er sagt so, ja, ich kann mir hier nicht mal leisten, über eine rote Ampel zu gehen, weil dann würden sie mich sofort wieder einbuchten. Sondern ich muss jetzt mal hier die Füße stillhalten und darf jetzt hier keine illegalen Geschäfte machen. Und da zieht er sich so ein bisschen natürlich auch den Hass der hiesigen bösen Jungs auf sich. Problem ist bloß, als der 11-jährige Sohn Jimmy von Terry halt zum Dealen eingespannt wird, dann entwickelt sich Bill langsam wieder zu besagten Wild Bill aus seinen Jugendzeiten. Und dann steht so ein bisschen Konflikt zwischen dem Vater und zwischen der Gang und zwischen den bösen Jungs da in der Gegend. Auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen nach Action klingt, das ist kein Gangdrama in dem Sinne. Das ist eher so eine Sozialstudie vom sozial schwachen East London und so die einzelnen Charaktere, die da unterwegs sind, um diese beiden Jungs, die versuchen da zu hustlen und um die Verbindung mit dem Vater. Und es ist so ein bisschen man sieht schon, dass Dexter Fletcher mit Guy Ritchie ab und zu zusammengearbeitet hat. Also gerade so im Soundtrack hört man das zum Beispiel, weil du hörst so eine Sachen wie Madness oder so diese Ska-Sachen oder The Clash und so eine Sachen. Sowas hast du halt im Score. Ist schon ganz cool. Und du hast ein paar bekannte Leute, die du in Nebenrollen noch hast. Also du siehst Ivan Rayon, hast du zum Beispiel als hiesigen Drogendealer da in dieser Gang von diesem Terry. Mhm. Neil Mescal haben wir auch gesehen bei Utopia oder Kill List. Einer der beiden durchgeknallten Killer, der immer so ein bisschen wortkarg unterwegs sind. Mhm. Jason Fleming aus Bube, Dame, König, Gras hat hier eine kleine Rolle. Andy Serkis spielt mit. Und Olivia Williams ist wieder dabei.
Ach.
Die wir bei Rushmore hatten und bei The Sixth Sense. Mhm. Also durchaus ein paar bekannte Gesichter, die man hier sieht. Ist jetzt nicht der beste Vertreter seines Genres, aber wenn man so diese englischen Milieustudien mag, mit diesem Cockney-English und ein bisschen frech und ein bisschen halt die sozial schwierigen Fälle, also Will Poulter mit seinen 15 verliebt sich dann in so ein Mädel, die ungefähr in seinem Alter ist, aber schon ein Kind hat und schon ein Baby mit einem Kinderwagen unterwegs ist und so, also so eine Szene ist es halt da. Mhm. Und ist cool. Nicht herausragend, aber es ist ein cooler Film. Also der hat hier für 700.000 Pfund, was jetzt nicht viel Budget ist, hat er echt einen soliden Film hingelegt.
Mhm. Aber sag mal, ist Will Poulter, der ist Engländer, okay. Mhm. Abgefahren. Weil ich kenne den, glaube ich, wirklich nur auf amerikanischem Englisch.
Ja, Son of Rambo war, glaube ich, sein erster Film. Sein Durchbruch, dieses Comic-of-Age-Ding, den habe ich nicht gesehen, aber das war, glaube ich, so der erste Film, wo er mitgespielt hat.
Ja, aber der ist ja mittlerweile, der hat ja dann wirklich große Sachen gemacht.
Ja, ja, klar.
So Maze Runner und ich meine, We're the Millers war für mich natürlich ein kleines Highlight. Mhm. Und der war doch jetzt auch, war der nicht in Dope Sick auch dabei? Ja, doch. Ja.
Ja, hat eine gute Karriere hingelegt in den 10 Jahren.
Naja, und vor allem, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Brite ist.
Hast du nicht?
Nee, geil.
Wieder was gelernt.
Ja, weil macht er echt gut mit dem amerikanischen Englisch.
Ja. Hier natürlich noch super klein. Aber schon talentierter Bursche. Mhm. Auf jeden Fall.
Der war ja, ich meine, er war auch Emmy nominiert. Für Dope Sick, oder? Ja.
Möglich wär's. Mhm. Ja, das ist Wild Bill vom Leben beschissen. Ich würde da noch 10 Punkte überleiten. Geht 98 Minuten. Ist also, ja, zieht sich jetzt auch nicht groß. Und,
aber du mochtest den, ja?
Ja, okay. Ich mochte den. Hat bei IMDb eine 7,2. Metascore habe ich nicht gefunden davon. Rotten Tomatoes ist bei einer 100% Bewertung bei 27 Reviews tatsächlich von der Kritik und steht bei einer 7,6. Mhm. 3,9 gibt es vom Publikum und Letterboxd 3,5.
Okay. Ich muss anfangen. Ich sage 7,5.
Hätte ich auch gesagt 7,5. Vielleicht noch 8, aber 7,5 bin ich auch.
Für eine 7,5 hat es nicht mehr gereicht. Eine 7 ist es geworden.
Ach, oder 7. Scheiße.
Eine solide 7. Gute 7.
Okay.
Sophie, zu Wild Bill.
Alright. So, und jetzt aber wirklich.
Jetzt wird's episch.
Das Epos.
Ja, erst mal gucken, ne?
Ja, deswegen, ihr müsst da jetzt mal, ihr müsst da mal ran. Ich bin sehr gespannt, weil das natürlich jetzt für eine Erstsichtung in der heutigen Zeit, das finde ich das sehr spannend.
Also.
Ja, die Woche war hart, den zu gucken.
Was war hart?
Die Woche, den zu gucken.
Ja, ja, frag uns mal. Wir haben
so lange gedauert. Abgehakt immer so.
Das ach ist echt? Du hast den episodenweise geguckt, ja?
Immer 15 Minuten hier und dann 10 Minuten da, ja.
Ja, immer wie eine Dings-Episode. Wie ein TikTok-Video immer. Immer 30 Sekunden und dann... Nein, ich habe den geschafft, in zwei Hälften habe ich den geschafft.
Hast du wenigstens zum Epilog geguckt? Also so, nee, zur Intermission, also zu dieser Pause. Hast du da wenigstens...
Ja, also länger als Intermission habe ich sogar geguckt.
Ach,
also
hast du länger geguckt? Wirklich,
ja.
Dafür ist ja die Intermission da. Wenn du dir in zwei Teilen guckst, dann musst du da die Pause machen.
Ja, manchmal denke ich, ja, ich schaffe das noch, weil ich Zeit schlecht einschätzen kann und so, auch wenn ich die Uhr sehe, aber habe ich nicht geschafft.
Okay, verstehe. Ja, der Film ist, ich hatte das mit Lee auch neulich so, als wir gestern im Kino waren, mal kurz mal drüber gequatscht und also wenn man...
Also jetzt sag mal, welchen Film ihr gestern wart, weil ihr die ganze Zeit sagt, ihr wart gestern im Kino.
Wir waren bei John Wick, wir haben jetzt John Wick gesehen.
Ja, ne?
Ja.
Okay.
Und bringen wir natürlich auch demnächst den vierten Teil. Mhm. Und Alter, wenn du über einen Film sagen kannst, dass es episch ist, dann hier, weil die Bilder, die Ausstattung und die Lauflänge, die Besetzung, also alles, was du hier irgendwie nennst, ist schon episch. Kann man schon nicht anders sagen. Also auch wenn dieses Wort teilweise immer sehr easy eingesetzt wird irgendwie. Oder,
hast du jetzt inflationär gesucht oder was? Oder was?
Inflationär, tatsächlich, ja. Das Wort habe ich gesucht. Ey, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass Alessandro mir gerade meinem Wort hilft, Alter, das ich gesucht habe. Was zur Hölle, Alter.
Danke, Sky.
Das ist so der Moment, wo ich auf jeden Fall meinen Hut ziehen sollte und mich verabschieden sollte aus dem Podcast-Geschäft.
Was? Was soll das jetzt gegen mich gegenüber? Egal.
Ja, Lawrence von Arabien. Lawrence of Arabia aus dem Jahr 1962.
Ja.
Von,
ja, wie kam es, dass du ihn jetzt erst gesehen hast, Gis? Jetzt mal die Frage so, ne? Weil Lee hat ihn ja schon gesehen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wann das jetzt bei Lee war, aber wie war es bei dir? Wieso hast du ihn noch nicht gesehen? Hast du ihn auf dem, ist ja bestimmt auf deinem Poster, auf jeder Liste, die du hast und so.
Der ist auch auf dem Poster, ja. Ist halt eine große Lücke gewesen. Ich hatte ja auf dem Poster allgemein ein paar große Lücken. Ich habe ja auch, Brücke und Quai war ja auch eine Erstsichtung, den ich vor ein paar Monaten gesehen habe.
Passt gut dazu, ja.
Ja, ist ja auch von David Lean gewesen. Mhm. Dr. Chivago ist auch von ihm. Den habe ich wiederum von früher gekannt.
Sir David Lean, bitte.
Sir David Lean, I'm sorry, falls er zuhört.
Small word, big meaning.
Ja.
Just like Kant.
Richtig. Was ist denn das Zitat hier?
Na, das habe ich dir doch erzählt. Das hat mir Mattes erzählt. Das hat doch Sir Ben Kingsley am Set.
Ach so, ja, stimmt. Der
gedroppt.
War das, ja.
Das ist eine krasse Story, Alter.
Ja.
Dass der dann, das war mit einem Beleuchter, meine ich. So, der wurde irgendwie angesprochen und dann hieß es nur Mr. Kingsley und dann lag er halt Wert drauf, dass es Sir Ben Kingsley heißt.
Dann meinte, das hab ich schon öfters gehört, das muss echt heftig sein. Ey.
Mit dem Zusatz halt Small Word, Big Meaning und dann meinte der Beleuchter halt Just Like Kant.
Ziemlich geile Reaktion. Oder?
Und dann war er den Job los. Ja.
Just Like Kant.
Egal, so. Dafür hat es sich gelohnt, ganz ehrlich.
Voll.
Ja. Dafür hat es sich gelohnt, ja. Er wird zitiert in diesem Podcast.
Nur jeder weiß, wer Ben Kingsley ist, aber nicht, wer oben beleuchtet ist.
Ja, stimmt.
Stimmt, den Namen hätten wir schon auch präsentieren können.
Ja.
Ja, und das Drehbuch ist von Robert Bolt. Von dem ist nämlich besagter Dr. Chivago das Drehbuch. Der hat auch Mission das Drehbuch geschrieben. Robert De Niro in den 80ern ist auch von ihm. Mhm. Also war schon ein paar Mal im Oscar-Rennen. Und eine ganze Weile uncredited.
Ja, bis 78.
Genau, Michael Wilson nämlich. War die ganze Zeit uncredited und mittlerweile seit 1995 ist es offiziell, glaube ich.
Nee, also seit 78, meine ich, hat er den Credit bekommen und seit 95 war er dann dafür rückwirkend auch Oscar nominiert.
Ach, rückwirkend Oscar nominiert. Das, okay, ist das wurde Ding. 95 weißt eingeführt. Du? Michael Wilson nämlich.
Ja.
Das ist wiederum der Typ, der Brücke und Quai das Drehbuch geschrieben hat und Planet der Affen ist auch von ihm, der,
genau, ja.
Der Ursprungsteil.
Mhm. Und Musik von Maurice Jarre.
Ja, den hatte ich ja neulich in Der längste Tag in dem Kriegsfilm. Mhm. Den hat er auch vertont. Hat große Sachen musikalisch untermalt in der Filmgeschichte.
Ja, und Produzent Sam Spiegel und das
den
ist
kennt man auch.
Deswegen schon echt alles mal hinter der Kamera oder auf dem Papier schon echt groß aufgestellt.
Ja.
Deswegen eigentlich ganz gute Voraussetzung.
Dementsprechend fett war auch die Ausbeute, für 10 Oscars nominiert. Ein Elfter war wegen Dummheit eigentlich nicht dazu gekommen.
Oh, als ich das gelesen habe, dachte ich auch im Ernst, ey, ihr habt verpennt,
klärt mich auf.
Die Kostümbildnerin einzureichen und deswegen keine Oscar-Nominierung fürs Kostüm bekommen.
Oh mein Gott.
Ja, die gäbe es hundertprozentig.
Ah, ja, also auf jeden hätten wir eine bekommen.
Von 10 hat er 7 gewonnen. Bester Film, Regie, Kamera, Farbe, wurde ja noch unterteilt damals. Sets wurden ausgezeichnet, Sound, Schnitt, Score. Und nominiert waren ansonsten noch die Schauspieler Peter O'Toole, Omar Sharif und das Drehbuch. Die sind leer ausgegangen. Ich habe mal geguckt, Gregory Peck hat ihn gekriegt.
Ja, To Kill a Mockingbird.
Richtig, wer die Nachtigall stört. Der hat ihn bekommen.
Ja, und in der Nebenrolle war es Ed Begley. Aber ist ja dann trotzdem eine ganz gute Ausbeute mit 7 von 10.
Auf jeden Fall. Denke auch.
Ja, Alessandro, warum hat das bei dir so lange gedauert, bis du den gesehen hast?
Boah, hatte ich auch immer so auf dem Schirm natürlich, ne? Aber ich wusste auch, bevor ich den angefangen habe, ich wusste auch nichts über den Film, geschichtenmäßig.
Mhm.
Man kennt das Cover, Lawrence von Arabien, man kennt so die paar Bilder, man kennt den heftigen Cut, so wie bei Space Odyssey, den ich auch immer noch nicht gesehen habe, wo du alles so, wie die Effekte gemacht worden sind, weißt und diese ganzen Sachen, die Matchcuts und so wie hier auch, aber nicht gesehen.
Ja, genau, wusste ich natürlich in der Story jetzt auch nicht, worum es geht. Also ich wusste, okay, es geht halt um Engländer, der irgendwie zum Scheich wird oder was, so weißt du, genau, durch die Wüste rennt, aber was da passiert, wusste ich natürlich auch nicht.
Ey, man wusste natürlich, das ist wie Spielberg, der sagt das hier in den zweiten Dings, ne, einer seiner Lieblingsfilme, was man auch witzigerweise, das ist toll, wenn man das dann einfach sieht und dann checkt, okay,
ja,
das ist fucking Indiana Jones hier und so, ne?
Er guckt den halt jedes Jahr, hat er gesagt, in der Doku, das finde ich halt auch krass.
Ja? Okay. Ja, die Doku habe ich auch gesehen, diese Spielberg-Doku vor ein paar Jahren, ne?
Wo er gesagt hat, dass er auch auf diesem Studio sich da eingenistet hat und so hin und her da gewohnt hat. Und da hat er gesagt, dass er diesen Film einmal im Jahr mindestens guckt.
Und ich finde den Vergleich zu Space Odyssey echt gut, weil wie bei dem sieht man hier halt, wofür das alles Vorbild war. Also was das für eine Inspiration für wie viele Filme war, ey, das ist so krass.
Ja, das voll.
Ey, für mich ist das komplett so ein New Hollywood-Vorbild, weil du hast einen Spielberg, der dieses Abenteuer-Ding daraus genommen hat. Mhm. Du hast einen Scorsese, der dieses selbstzerstörerische Charakter fast rausgenommen hat und so, der immer weitermacht und eigentlich voll verloren ist von Anfang an, so gefühlt. Du hast das
Star Wars,
Epochale,
also das ist
von einem.
Optisch voll oft. Hä? Ich finde, das ist optisch auch voll oft Star Wars.
Voll Kanne, Star Wars Look für George Lucas und so. Dann haben wir noch Francis Ford Coppolas Epochale und so weiter. Ne? Dann haben wir nur Brian De Palma.
Bertolucci ist mit drin und so.
Doch, da auch.
Diese ganzen Landschaftsaufnahmen, auch so Sergio Leone definitiv. Also so Western-Motive halt nur in der Wüste.
Mörder,
Eine Menge davon. Auf jeden Fall.
Yes.
Und das Ding ist halt, diese Filme werden halt nicht mehr gedreht, weil das ist ein Mammutfilm, der wurde an Originalschauplätzen gedreht, weißt du, die haben da alles hingekarrt in die Wüste, haben Massen von Statisten dahingestellt und sowas würde man heute halt irgendwie
Das wird 300 Millionen
Sound machen oder
sowas.
Weißt du, oder genau.
Ja. Christopher Nolan vielleicht irgendwann, wenn er sagt, er will sowas machen.
Man hat halt so ein Stagecraft. Ja gut, aber...
Ja, deswegen, ich finde, man sieht hier auch total, dass Villeneuve im Mörder inspiriert war von dem Film. Weil ich finde, man erkennt hier halt auch Dune total drin und so,
Stimmt schon,
so ein bisschen Blade Runner und so.
Ja, genau. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht. Nochmals, weil man so denkt, so 60er Jahre, so ein Oscar-Ding und so, ne? Ist so Hollywood, Blockbuster, ein bisschen oberflächlich, sage ich jetzt einfach mal so. Weißt du, so ein schöner, so ein perfekter Film einfach so, ne? Was so, aber der ist, dass das so heftig mit der Figur ist und so.
Ja, ist untypisch.
Und die Geschichte, die er erzählt, ey, ja, das hatte ich überhaupt nicht gedacht, ne? Du, der so, weil ich auch nicht so wusste, wie heftig interessant das eigentlich ist.
Was meinst du mit untypisch?
Naja, das, was Alessandro, worauf er anspielt, meint er wahrscheinlich, dass wir so eine moralisch fragwürdige Hauptfigur haben, die ja damals nicht unbedingt ins Zentrum gerückt wird, sondern damals hast du ja diese Helden gehabt, weißt du, so Leute, die halt irgendwie so als Identifikationsfigur dienten. Und hier ist ja ein Typen, der irgendwann mal Gefallen an Gewalt findet im Laufe des Films. Und das ist schon, den im Zentrum von so einem Epos zu packen, weißt du, so ein Oscar-Film und so eine Riesenbesetzung, ist schon damals ein Move gewesen, aber ich fand...
Was er macht, wie konsequenzreich er ist, wie extrem er ist, wie hart er ist und so, gerade in so einem Hollywood-Film und so, ne?
Auf jeden Fall.
Also, ich sag jetzt im Hollywood-Film, ne? Gerade wegen der Oscars und der damaligen Zeit.
Ich auch
und dass er halt so viel macht, also er ist gar nicht so beurteilend, sondern er lässt das echt dem Zuschauer irgendwie gefühlt frei und so. Mhm. Also, das fand ich auch extrem. Und das Allerextremste ist ja, dann denke ich sofort so am Anfang, ey, als er da rumläuft und so und dann mit seinem Zeugs, das ist Peter O'Toole. Der ist ja wie, Alter, das fällt mir der Name nicht ein. Warte, ich hab's gleich. Fuck, Alter. Warte.
Hakan.
Was? Nehme ich die Pointe vorweg, die auch klar ist. Scheiße. Sag aus Prometheus, der Darsteller, wie heißt er nochmal?
Michael Fassbender.
Der David spielt.
Michael Fassbender?
Ja, Michael Fassbender, Alter. Dass er sagt, oh, das sieht aus wie Michael Fassbender. Und eine Sekunde später kam ich drauf, ach ja, der hat ja auch den Film da geguckt. Also es kam wirklich dann, ne? Aber trotzdem habe ich zuerst so gedacht.
Wer hat wen geguckt? Ach so, bei Prometheus. Ach so, ja,
ja,
okay.
In Prometheus guckt er ja und will ja so sein wie er und macht ihn nach. Und das macht es ja noch interessanter, weil er den als Vorbild hat.
Ja,
jetzt, wo ich den Film gesehen habe. Mhm. Ne? Das ist ja noch geiler, weil er erst dachte,
wegen der Entwicklung der Figur, meinst du?
Genau, welche Fragen er stellt und was er tut und wieso. Mhm. Und so, das ist halt dann noch interessanter. Weil ich dachte damals, ich gucke ihn und denke so, okay, das ist der perfekte Hollywood-Star, eben genau das, was ich jetzt erwartet habe. Und deswegen macht er das. Weil er denkt, das ist der perfekte Mensch. Mhm. Er ist gut, er ist, macht alles, will hohe Ziele hinaus und ist lieb zu allen und so.
Ja.
Ja.
So, jetzt
dann haben wir eine Frage. Ja?
Wollen wir ein bisschen Struktur reinbringen und bevor wir hier detailliert die Charaktere auseinandernehmen und einzelne Szenen besprechen, dass wir erstmal überhaupt sagen, worum es hier geht und was die Handlung des Films ist.
Mhm.
Soll ich? Wollt ihr?
Ich kann
ich
das.
Bestimmt nicht, als würde mich einer verstehen, wenn ich das erzählen würde.
Na gut, dann probiere ich mich mal damit
aus. Ja, mach mal.
Also, der fängt eigentlich mit dem Motorradunfall von dem Hauptcharakter an, im Jahre 1935. Das ist nämlich T.C. Lawrence.
I.
T.E. Lawrence, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen, richtig. Und dann gehen wir direkt zu seiner Beerdigung über, wo die Gäste diskutieren, was für ein Mensch denn der Verstorbene war.
Mhm.
Und da gibt es eine Rückblende zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Und da sehen wir besagten Lawrence, der gerade bei diesem Motorradunfall umgekommen ist. Der ist ein britischer Offizier, sehr belesen, aber definitiv auch eigen und etwas forsch seinen Vorgesetzten gegenüber. Den ist er so ein bisschen Dorn im Auge, weil er halt relativ frech unterwegs ist. Und der wird dann nach Arabien geschickt, um Prinz Faisal zu kontaktieren, um nämlich ein Bündnis mit den Arabern zu schließen, um die Türken zu bekämpfen im Ersten Weltkrieg.
Mhm. Das Problem dabei ist, glaube ich, dass es eben nicht die Araber gibt, sondern es gibt viele arabische Stämme.
Ja, da bin ich noch zugekommen.
jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Geht's ums Verein derer.
Genau.
Cool.
Ja.
Story. Ende.
Er verliebt sich natürlich auch so ein bisschen in das Land, in die Kultur, in die Menschen.
Mhm.
Und fängt natürlich an, die verfeindeten arabischen Völker zu versöhnen, um vereint dann gegen die Türken anzutreten. Und wird dann im Laufe des Films auch immer mehr zur Leitfigur.
Ja. Und das finde ich so krass, ne, weil du hast ja dann oft so, gerade in solchen Filmen, weil wir haben jetzt Alessandro die ganze Zeit von einem Hollywood-Film gesprochen und ich finde, das ist auch perfekt, weil so mehr Hollywood als dieser Film wird es irgendwie nicht in meinen Augen. Ich finde, das ist so, wie wir eingangs schon gesagt haben, halt sowieso extra large, also vom Budget vielleicht mal abgesehen, aber sonst irgendwie in jeglicher Hinsicht. Und dann sind da, wenn dann so Sätze drin sind, die sonst halt so viel Pathos haben, wie dass er hier eben sagt, ich liebe dieses Land. Und in der Regel ist es halt mit einer Menge Pathos. Und ich finde, selten hast du das so glaubwürdig präsentiert bekommen wie hier.
Ja.
Ich finde, du glaubst dem halt und du verstehst auch, warum der das so geil findet dort.
Ja, ja, stimmt schon.
Und die Entwicklung von der Figur zu diesem fast schon Messias-ähnlichen Anführer und so seinen Werdegang, wie sich seine Mentalität durch das Land und den Kontakt mit den Menschen verändert, finde ich super geil. Weil es ist, obwohl es ein großer, also es ist eine große Fallhöhe, aber wie er einsteigt, ist er ja trotzdem jemand mit sehr guten Werten und einer hohen Moral und einem gewissen Idealismus und so, ne?
Ja, aber schon so auch so mit dem Hang zum Slacker. Also
ja,
hat nicht so richtig Bock, irgendwie da mehr zu tun, als er müsste.
Aber ich glaube, das ist weniger das Slacker-Ding, sondern eher das, dass er diesen Krieg und das, was das Vereinigte Königreich da abzieht, dass er das nicht gut findet
und
auch hinterfragt halt. Mhm. Weißt du, also ich glaube, das ist weniger so die Mangel an Motivation irgendwie zu arbeiten, sondern eher halt so, dass er halt ein Problem mit der ganzen Mentalität hat, die fahren.
Mhm. Das auch, ja.
Deswegen, der ist ja auch der.
Er macht ja kein Geheimnis draus, dass wie er zu den Leuten steht.
Ja, eben.
Zu den Vorgesetzten und so.
Ja, ist halt ein sehr belesener Typ und eben jetzt eigentlich nicht so der Typ für die Front.
Ja.
Und dann, wie sich das aber entwickelt im Verlauf der Geschichte, finde ich echt geil.
Ja, klar. Und die Schlange zwei fliegen mit einer Klappe, weil sie ihn ja auch loswerden dadurch, indem sie sagen, komm, wir schicken den dahin und so, weißt du.
Ja, ja, da wissen sie natürlich noch nicht, was sie sich da für ein Ei mitlegen, ja.
Klar. Ja, und also um jetzt diesen Status zu erreichen und zu dem zu werden, was er halt wird, macht er teilweise auch Sachen so, wo du dich fragst, so, Alter, okay. Also in dem Moment macht das natürlich Sinn und ist konsequent, ist aber alles andere als heldenmäßig oder moralisch voll vertretbar.
Naja, in erster Instanz schon. So die erste Aktion, die er bringt, die verleiht ihm ja dann auch so ein bisschen die Rechtfertigung, ja. Eben, weil da Respekt mit dranhängt, aber dann wird er so ein bisschen, dann lassen sie ihn so ein bisschen machen, weil er da halt in erster Instanz echt was reißt, so Eigeninitiativ vor allem. Und dann realisieren die aber, dass er halt immer mehr zum Problem wird, weil der da so zur Leitfigur wird und damit halt ziemlich gut steuern kann, was die ganzen arabischen Stämme da so treiben. Ey, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber der hat nun wirklich eine fette Lauflänge, 3 Stunden 38, ist ordentlich. Das Coole ist ja, Dave hat mir seine 4K-Scheibe gegeben. Oder Scheiben, muss man sagen, weil das ist halt tatsächlich, der kommt in 4K auf 2 Scheiben daher.
Ah, ja, okay.
Deswegen, also ja, nach der Intermission muss dann erstmal die Scheibe wechseln. Aber das sind Bilder.
Lohnt sich.
Ciao. Alter, das ist so krass, wie die das Ding restauriert haben. Ich weiß jetzt nicht, es gab 2 Restaurationen, ne? Die haben irgendwann, glaube ich, in den 90ern oder wann haben sie das Ding restauriert? Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht mehr. Was nur das Spielberg aus Scorsese, wie es immer macht, auch immer überall dabei ist bei den Dingen.
Ja, genau. Und dann gab es eben nochmal eine 4K-Restauration. Hey, und das sieht aus. Also ich meine, ich finde es eh so krass. Also ich habe mir währenddessen auch so ein bisschen gedacht, die armen Leute, die noch für Kamera nominiert waren in dem Jahr, also ich meine, niemals muss es klarer gewesen sein, wer hier den Kamera-Oscar kriegt, als bei dem Ding.
Ja, wahnsinnige Bilder.
Alter, die Bilder, ey, und wie die es gemacht haben, diese Nachtdinger in der Wüste, was das für Shots sind, zum Teil, da schnallst du ab. Ich finde das so heftig.
Ja, gerade so da hast du zum Beispiel diese Star Wars-Referenz, diese oder 1000 andere Filme, wo du diese Reiter hast, weißt du, vor diesem Sonnenaufgang, wo du nur die Silhouetten siehst. Du
dieses
weißt,
in verschwommene Wüste, Ding.
Dieses verschwommene, ja. Mit den Flimmern und so, hast du 1000 Filme gesehen.
Eigens kreierte Linse für diesen Shot.
Ja,
Wahnsinn. Und wurde von da an auch weiterverwendet. Und
die Fata Morgana-Szene, wo sie dann auch, das ist ja auch so ein Ding, wo sie dann definitiv diese auch anders gefilmt haben, wo Omar Sharif zum ersten Mal halt auftaucht, weißt du, was so aussieht wie eine Fata Morgana.
Ach so,
und dann,
weil das so aussieht wie so eine Fata Morgana. Ja, ja, das meine ich ja, das ist der Shot, ja, wo er aus dieser Unschärfe kommt.
Ach, die meinst du, die Szene, ja, ja, ja. Stimmt.
Das ist ja das, wo sie extra für eine Linse kreiert haben, ey, und ich meine, krasses Ding, krasser Shot und halt legendär, weil so oft wiederverwendet und super geil.
Aber allgemein auch super abgefahrene Kameraeinstellung, weil in einem Moment siehst du ja, wo er auf diesen Waggons von dem Zug zum Beispiel rumspringt und die zeigen nur den Schatten von ihm. Mhm. Die zeigen unten die jubelnde
Masse.
Ja,
geil, ja.
Und du siehst unten praktisch, du siehst, wie er springt praktisch, so die, die Kamera ist aber nur auf seinem Schatten unten, so wie geil ist das
denn? Ja, wie auch diese, nennen wir es mal Tanzszene, wo er dann das Gewand zum ersten Mal bekommt, die arabische Kluft, und dann tanzt er so ein bisschen durch die Wüste, bevor er dann eben sich in seinem Dolch da anguckt. Also das sind alles so geile Shots.
Ja.
Das sind doch hauptsächlich 70 Millimeter, ne? Erstmal das, muss man ja sagen, ne?
Ja, klar.
Und dann, dass das echt, wenn man guckt, dass da ja kaum nahe sind, ne? Also wir sind auch, haben noch die ganze Zeit Weite, wir haben die ganze Zeit Tiefenschärfe, kaum Tiefen und Schärfe und so, dass sie es voll ausnutzen und immer wirklich nur bei wichtigen Sachen so wirklich filmisch inszenieren. Alleine der Anfang schon, also nach dem nach der Rahmenhandlung, wenn sie dann da sind und er sein erzählt da in der, was ist das, Kaserne in dem Raum, da auch ohne Schnitt die ganze Zeit in der gleichen Einstellung bleiben, während er erzählt und so, ne? Das hat mich schon gehabt. Das schon sofort so irgendwie gefühlt, ne? Im Gegensatz auch zu dem, was dann in vorher im Rahmenhandlung passiert, wie diese Motorradfahrt inszeniert wird und so, ne? Das genaue Gegenteil. Und wie er sagt mit den Wüstenbildern, dass da auch, also das ist ja komplette Linie von Drehbuchautor, Semiotik, Bilder, Schauspiel, Look, Licht, alles ist das ja wirklich durchdacht.
Ja, total.
Und gut gemacht, weil auch so die Wüstenbilder nachts, wenn er dann überlegt die ganze Zeit, dann zählt es, ne, bevor der erste Idee kam, ne, wie er da diese Abkürzung nimmt, ne? Dann sehen wir nachts die ganze Zeit da rumdüsen. Und dann sieht diese Wüste ja, das sieht so geil aus, das sieht so bedrohlich aus, ne?
Diese Nachtshots in der Wüste, ich finde das so geil.
Schön wie bedrohlich, und dass man so wieder zeigt, so, dass das Innere des Charakters, ne, der gar nicht spricht, wir sehen ihn nur gehen, dass es außen das wiedergibt, was bei ihm drin ist, was auch oft hier der Fall ist und so, ne, dass man sich wirklich bei jedem Bild so auch Gedanken gemacht hat und nicht nur so, ich mach das jetzt schön, wie könnten die Linien aussehen, sondern dass das alles so auch so seinen Grund hat und so, ne, und dann natürlich nochmal viel mehr gibt, selbst wenn man es nicht bewusst wahrnimmt, dass man das spürt.
Ja.
Und ich finde auch, das erste, ich sag jetzt mal Drittel, ich kann es nicht genau sagen und so, ne? Das ist auch ein Film, den hätte man noch ein zweites Mal gucken müssen und dann so mit Notizzettel, so, weißt du, einmal so wirken lassen und dann nochmal, weil das so viel ist.
Ja. Ja, das ist sehr viel. Ich finde, das wird auch sensationell unterstützt durch die Übergänge zwischen den Szenen.
Die sind auch mega,
ja. Ey, da sind zum Teil so geile Dinger dabei, natürlich auch echt legendär, dieses, wie am Anfang das Streichholz ausmacht und dann geht das fließend über in die aufgehende Sonne. Ey, pff.
Ja. Das, Alter, ist ja dieses, das nochmal ist Special, Schnitt, das Vergleich und so, ne?
Na, John Wick hat es ja 1:1.
John Wick übernimmt das Ding 1:1.
Der neue Teil. Genau, die
ja, Szene. Stimmt. Und dann inklusive galoppierender Pferde durch die Wüste, ne?
Und das habe ich mich gestern nämlich auch gefragt und jetzt habe ich es nochmal bestätigt, weil ich nochmal nachgeguckt habe. Das Gewand von dem Typen aus der John Wick-Eröffnungsszene ist tatsächlich Omar Sharifs Outfit.
Ja.
Schwarz mit diesem Gold und so, das ist identisch. Voll krass.
Ja. Also Omar Sharif auch, ne? Wir haben noch gar nicht über die Schauspieler gesprochen.
Nee, wir haben noch gar nicht über die Schauspieler geredet, genau. Die Besetzung müssen wir noch
reden. Ey, was ein Auftritt von Omar Sharif.
Aber
gut,
das
ist hier für mich sowieso, ey, also mal die charismatischsten Fressen Hollywoods zu dem Zeitpunkt einfach in einen Film gepackt.
Ja, mega Besetzung. Also ich sag mal so, Omar Sharif und Anthony Quinn natürlich in diesem arabischen Szenario, das passt super. Die wurden ja sowieso für alle möglichen Nationen eingesetzt. Alec Guinness wiederum, das ist so, im Nachhinein denkt man so, okay, jetzt diesen Briten da zu besetzen. Hat er zwar gut gemacht, aber gut, damals hat man halt Stars genommen, die halt alle möglichen Nationen gespielt haben. Aber der sticht da so ein bisschen raus, weil er es natürlich toll gespielt hat.
Ja, aber war wohl laut Trivia Facts so ähnlich in der Optik, dass die ihn verwechselt haben. Ja. Dass Leute dachten, er wäre der Echte. Und für mich hat er auch gut funktioniert.
Ich habe vorher nicht geguckt und so und bei Credits und so. Ich wusste, das war der Einzige, den ich nicht erkannt habe. Ich habe
Anthony Quinn
einfach so erkannt, ist der das? Dachte ich so, fuck, ist der das? Und so, okay, der hat eine Prothese und so, ne? Dann so, Omar Sharif, okay. Und Alec Guinness und so, da habe ich so gedacht, irgendwo kenne ich den doch und so, ne? Aber ich dachte wirklich so, okay, das ist jetzt so ein Araber. Oder, also nicht ein Araber, aber einer, der so wenigstens, ne, so wurzelmäßig wie Omar Sharif so ein bisschen was hat in der Richtung. Und dann sicher, okay, das ist Alec Guinness, okay, what the fuck, Alter. Ne, das hatte ich sofort nicht gecheckt. Hätte ich vorher gewusst, so also, bewusst und so, ne? Ach ja, der spielt ja noch mit und so und das so im Kopf gehabt, vielleicht. Entschuldigung, du wolltest weiter vorlesen.
Naja, gut, José Ferrer hatte ich noch erwähnt, das ist auf jeden Fall ein großer. Mhm. Den habe ich auch in Der längste Tag gesehen, der hat in 1000 Hollywood-Filmen mitgespielt.
Auch super.
Ja, der war auch gut.
Ich mag halt Claude Rains total gerne. Mhm. Weil ja von den Universal Monsterfilmen Der Unsichtbare mein Lieblingsfilm ist. Mhm. Von 1933, 32 war der. Und der da, das war ja sein erster Film damals, wo er gerade mit 40 und so, ne, ich habe das ein Special gemacht, deswegen weiß ich so viel Scheiß. War sein erster Film, da hat er als Unsichtbarer und wurde ja kaum gesehen. Mhm. Weil er so einen geilen Cockney-Akzent hat und so eine geile Stimme und so ein Hefty, ne? Mhm. Also ganz genau, er sagt so, I'm crazy to know, whatever. Und der ist hier dann so auf einmal ein heftigen Film gewesen. So mit 40 erste Rolle und dann hier war er, Casablanca war er. Und hier war auch schon über 70, Alter. Der sieht auch voll Knuffe aus.
Wen hat er hier gespielt?
Hier diesen ich nenne mal politischen, diesen Dryden-Typen.
Ach, er ist das.
Bruder.
Ja, supergeil. Ja,
das ist Claude Rains, ja.
Okay, der eher so einfach so ein bisschen der vermeintliche Diplomat in der Runde, ne, der aber immer schön still sich das aus dem Hintergrund so ein bisschen reinzieht und nur
der Puppenspieler auch so ein bisschen irgendwie so nebenbei. So
ja, genau. Ja. Ja. Total. Ach, okay, was ja, geil. Ja, Besetzung ist halt super. Und also klar muss man wahrscheinlich erwähnen, dass es hier halt einfach keine Frau im Cast gibt. Zumindest keine, die zum Einsatz kommt.
Nee, den Bechdel-Test, da kommt er nicht durch.
Nee, mal keine Sprechrolle. Aber auf der anderen Seite kenne ich keinen Film mit dieser Lauflänge, der die so dringend braucht. Also ich finde, das ist ein Drehbuch. Hm. Da ist so viel Fleisch dran und gleichzeitig halt kein Gramm Fett.
Ja.
Du hast, das ist, nichts davon ist so aufgeblasen, dass du sagst, ne, das Ding hätten sie sich schenken können. Die Handlung geht konstant voran.
Das schon.
Also die bleiben nirgends unnötig lange hängen, so, sondern das geht einfach die ganze Zeit Step by Step.
Ja, ich würde ihn trotzdem nicht als kurzweilig bezeichnen mit fast 4 Stunden Laufzeit, also.
Nee, natürlich ist der lang.
Das merkt man schon an einer oder anderen Stelle.
Aber ich finde, er ist zu keiner Sekunde langweilig.
Ja, das stimmt.
Weißt du, das geht.
Ja, das Problem ist, man ist halt voll interessiert an dem Typen, ne, was an der bei der Stange hält, die Entwicklung und wie es da weitergeht. Also wirklich um Peter O'Toole, also um Lawrence, ne? Also wirklich dabei, was passiert mit dem noch und so? Und wie entscheidet er sich und wie weit kommt er? Weil dieses, was du gesagt hast, Messiermäßiges, Gottmäßiges, Jesusmäßige, was ja alles da damit scheint. Mhm. Und für mich ist das ja auch diese Konfrontation hier, Peter O'Toole, so die Moral, das Gute, ne, was man weiß und die westliche moderne Welt. Mhm. Und du kommst mit allem dem und du bist der Typ, der nichts erlebt hat, unerschrocken ist, eigentlich mit Gutmütigkeit und alles drin hat, so, ne? Er hat so die 10 Gebote drin, sag ich jetzt mal ganz doof, klassisch und so, ne? Er weiß alles genau, dürfte kein Problem sein. Die Leute hören auch auf mich und so, aber trotzdem funktioniert es nicht. Das ist so der Beweis dafür, so was ihr auch versucht immer da einzudringen in diese, ne, östliche Welt und so weiter, dass das nicht klappt, beziehungsweise immer mit Opfern verbunden ist und damit dich ja selbst wieder aufgibst. Und das finde ich so gut rübergebracht wie noch nie in einem Film natürlich irgendwie. So, ohne das so bewusst auf Fresse zu hauen, sondern so, dass man das wirklich mit ihm katharsisch mäßig lernt und so. Mhm. Natürlich auch, ja, ein bisschen anders, okay, egal.
Ja, dass sie
auch. Ja, nee, aber ich finde das cool, was er sagt, weil das ist ja auch das Spannende, wenn das dann relativ spät im Film mit seiner Herkunft kollidiert. Wenn er diesen Punkt erreicht hat, wo er merkt, ja, ich kann aber nicht komplett abstreifen, wer ich bin, wo ich herkomme. Mhm. Also, so, es wird immer ein Teil von mir sein.
Sind wir schon Spoiler-Territory, aber ja, klar.
Ja, ich weiß nicht. Also, das finde ich jetzt nicht ein wirkliches Punkt.
Ja, gut, war für mich.
Du haust hier neulich irgendwelche Auftritte von Leuten raus, wo man sagt, das wäre für andere definitiv ein Spoiler. Und jetzt kommst du, wir sprechen hier über große philosophische Themen und dann sagst du, es ist ein Spoiler.
Also, ich dachte jetzt, du spielst auf eine bestimmte Szene an, die ist für mich gegen Ende, aber.
Ja, ja, total. Aber ich habe jetzt nicht erwähnt, was in der Szene passiert. Mir geht's nur um die Entwicklung seiner Figur, dass das halt sehr glaubhaft aufgezogen ist und super spannend mitzuverfolgen, wie jemand mit eigentlich intakten moralischen Werten dann so einen Verlauf nimmt. Mhm.
Das ist halt wirklich gut, gut erzählt und konstruiert. Und wie gesagt, immer noch, also in diesen Zwischensachen, die natürlich dafür verantwortlich sind, mit auch, ne? Also wirklich heftig. Also wirklich heftig, was da passiert auch, ne? Diese also das fand ich auch, das hat mich so voll überrascht auch. Man kann ja nicht drüber reden jetzt, aber was kann man denn noch labern, ohne dass man so drüber. Hier, was ist denn noch mit technischen Sachen und so? Habt ihr noch irgendwas Trivia-mäßig?
Was ist denn noch mit technischen Sachen und so?
Hier, Technik.
Mal Action-Szenen. Oder diese ganzen Sachen, da waren ja immer, ne?
Ja, es gibt einige.
Diese Massenszenen, wenn da so viele Leute unterwegs waren, die jetzt nicht übertrieben viel waren, aber trotzdem eben gigantisch wirkte, auch gerade weil es in der Wüste war und so. Das waren wahrscheinlich echt alles Statisten. Alles, ne, nichts gespiegelt, nichts gemacht, nichts gedoppelt oder so.
Nee.
Na, diese Tausende Stadt da zum Beispiel, die wurde ja komplett aufgebaut aus dem Nichts.
Ja.
Da haben sie irgendwie 400 Pferde und was war das, 150 Kamele irgendwie in dieser Szene eingebaut. Also
Ja, die haben vieles davon in Spanien gedreht, also gerade dann eben diese Stadt, die sie da aufgebaut haben, das war dann alles in Spanien, aber eben Großteil von der Wüste natürlich auch echt in Jordanien gedreht. Und da hat dann Knaller, der König, hat dann seine Brigade hingestellt von Soldaten, also reale Soldaten, die dann auch als Soldaten Komparsen im Film fungiert haben.
Okay.
Und hing deswegen öfter am Set rum. Und das finde ich so lustig, weil aus den Trivia Facts geht halt knallhart hervor, dass der dann sich am Set in eine britische Sekretärin verliebt hat. Antoinette Gardinier.
Die wurde dann seine Frau.
Oder Gardiner wahrscheinlich.
Echt?
Okay. Ja, die wurde dann 62 seine Frau und deren ältester Sohn ist seit 99 Thronfolger. Das kann man also sagen, dass hier Lawrence of Arabia dafür gesorgt hat, dass die jordanische Thronfolge erhalten bleibt.
Infiltration, so wird das gemacht. Wir brauchen doch die Frauen. Wir brauchen doch die Frauen. Ja, genau, was noch, jetzt habe ich nochmal die Szene, ich weiß nicht wieso, weil du sagst wie Infiltration und so, wenn er Omar Sharif das erste Mal trifft, ne, dieser bestimmte so Grund, der auch heftig ist. Ne? Cool überhaupt, Dialog geil und da noch eben, wie er sich für sich spricht, Peter O'Toole, und dann trifft er ihn später wieder. Und dann haben die ja mehr miteinander zu tun. Und das ist auch wieder geil, weil wir wissen, was vorher passiert ist.
Wie das
und die voneinander denken. Dass das, die reden nicht mehr drüber. Aber es wird die ganze Zeit, ist das ja unterschwellig im Zuschauer mit drin. Und das ist so schön, was man drumherum bastelt und alles dann jeden Satz anders interpretiert und so, ne? Und das ist auch wieder Filme machen, so einfach irgendwie. So einfach kann das sein und so viel Wirkung kann es haben und so, ne? So vor allem ohne irgendwelche
Rücksicht. Das Verhältnis zwischen den beiden ist ja wirklich geil gemacht, weil es halt sukzessive wechselt, die Seiten.
Das ist auch noch heftig, ja.
Im Verlauf des Films. Super, super clever. Und vor allem, gerade das erste Aufeinandertreffen, ich meine, Alter, was ein Auftritt von Omar Sharif. Und dann aber auch, wie geil für die Figur Lawrence, wie du da schon siehst, dass der halt bereit ist, für seine Ideale zu sterben. Weil der da einfach echt Eier beweist in einer Situation, wo man halt auch echt anders hätte reagieren können. Und das ist schon für die Figur echt ganz geil.
Ja, du merkst halt auch, dass die arabischen Charaktere, dass die halt beeindruckt sind, indem er so kaltschnäuzig immer so seine Meinung sagt und so furchtlos halt agiert. So. Und die sind dann durch dieses Auftreten, durch die Art von ihm, sind die halt auch oft beeindruckt, weil das ja so ein stolzes Volk ist. Und,
ja, aber das meine ich, ne? Es ist voll glaubwürdig, dass der so deren Herzen gewinnt auch.
Ja, klar.
Ja, total. Aber weil diese Begegnung mit Omar Sharif, die erste, die birgt nicht nur das, die hat so viel drin noch. Nicht nur, dass er für sie steht und dann so anerkannt wird und so, ne? Dass der andere aber seine Regel hat, Omar Sharif, weswegen er das da getan hat. Aber genau das, was er jetzt an ihm anprangert, so an Omar Sharif, er selber mit konfrontiert wird dann nachher. Das ist nochmal, das in dieser Szene ist so viel und so, das wird so gut aufgebaut und so. Und das ist halt auch wieder genial und funktioniert super und so. Und ich muss nochmal sagen, Omar Sharif hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm. Ich habe auch Chivago nicht gesehen, das für mich auch so eine Schmonzette ist. Also das ist so ein Hollywood für mich auch, so ein allglatter Film und so, ne, ja, den jeder gesehen haben muss.
Der ist richtig gut.
Aber ist auch geil. Okay.
Ja, ist wirklich gut.
Und Omar Sharif ist ein sexy Motherfucker. Also, den verliebe ich mich von seiner Ausstrahlung und Charakter. Alter Schwede. Der bockt mich so richtig an, ey.
Ja, ist auch so lustig, weil Omar Sharif war ja in Ägypten, war der ja schon Star damals. Da war der ein richtig großer Schauspieler. Aber international kannte den noch keiner. Und da haben die gesagt, okay, um den ein bisschen zu, damit man den Film auch in Ägypten so ein bisschen sich unterscheiden kann, haben sie gesagt, so, lass ihm mal einen Bart stehen. Mit dem Bart hat ihm dann nicht gefallen, David Lean, da hat er gesagt, mach mal einen Schnurrbart raus. Und der Schnurrbart war ja danach sein Markenzeichen. Also als der international Karriere gemacht hat, der hat ja in jedem Film wie Charles Bronson, hat ja diesen Schnurrbart. Das war ja dann.
Stimmt.
Und Lawrence von Arabien war der erste Film, wo er den so hat stehen lassen.
Ja, und über den Film hat er dann das Visum bekommen, dass der überhaupt raus durfte.
Ach krass, okay.
Ja, und deswegen ist das ja so ein bisschen paradox, dass er dann gesagt hat, so, ich bin in Ägypten groß, aber bin nicht darüber hinausgekommen und dann muss ausgerechnet ein jüdischer Produzent kommen, der mir ein Visum gibt. Schon irgendwie witzig.
Richtig gut.
Ja, aber ey, es sind alle so krass kernige Typen. Also mein Favorite jetzt so in dieser erneuten Sichtung, den ich halt damals einfach nicht mehr auf dem Schirm, also, oder von damals nicht mehr auf dem Schirm hatte, Alter, Anthony Quinn. Was ist denn der Typ für ein Scene-Stealer? Das ist unglaublich. Also ich fand es so krass, ey, wo der auftritt, hat der einfach die Szene dominiert.
Obwohl er so wenig ist mit ihm, ne? Auch, ne, wieder wenig erzählt wird, aber man versteht ihn sofort, ne? Und seine Präsenz, ja, die ist echt heftig.
Ja, die Präsenz ist gut.
Unglaublich, ey, wie der auftritt.
Ja, die Besetzung ist sowieso sehr gut. Also der Produzent Sam Spiegel war ja damals einer der größten Produzenten in Hollywood und der wollte ja ursprünglich Marlon Brando haben als Hauptrolle. Der lehnte aber ab. Dann kam Albert Finney wohl nach, der war wohl auch schon zu Test-Screenings da, die schon mehr gekostet haben als die komplette Gage von Peter O'Toole, habe ich gelesen.
Okay.
Was lustig ist, lustiger Zusammenhang, weil
100.000 Pfund.
Und Albert Finney haben die gesehen in Saturday Night, Sunday Morning, den ich hier besprochen hatte mit Alessandro in dieser Episode. Weißt du, dieses Sportdrama, wo er diesen Rugby-Spieler in England.
Ach.
Das war ja Albert Finney in der Hauptrolle. Und da haben die den gesehen und wollten ihn dann besetzen aufgrund dessen. Das war ganz lustig. Ach, so als Parallele. Okay.
Ja, Finney ist ja, mit Finney ist es nicht zustande gekommen, weil der sich geweigert hat, diesen 7-Jahres-Vertrag zu unterschreiben.
Ja, ist schon, ja, kann man auch nachvollziehen. So, 7-Jahres-Vertrag muss er sich dann binden. So, das ist schon.
Ja, aber halt immer noch, da ist ja, war ja noch so ein bisschen das alte Studiosystem und eigentlich, also für so eine Rolle, erst recht, wenn du dann den restlichen Cast siehst, da würdest du auch sagen, ja, mein Gott. Da war halt ein 7-Jahres-Vertrag.
Aber es gab halt schon in dieser Zeit, also das war nicht mehr so dieses klassische Hollywood-System, dass man sich binden musste an Studio.
Nee,
war
nee,
da schon
ich.
So ein bisschen am Abschauen.
Aber das gab es halt noch so ein bisschen. Ne?
Genau, aber es gab halt genug Leute wie Gregory Peck oder James Stewart, die gesagt haben, so ja, das machen wir nicht mehr. So. Ich mache jetzt mit, ich suche mir selber die Filme aus. Ja. Und der war halt einer davon, finde ich halt auch gut.
Ja, trotzdem eine interessante Entscheidung und ja, irgendwo jetzt rückwirkend wahrscheinlich nicht die richtige.
Ja gut, was ich interessant finde, ist, dass Peter O'Toole dann geworden ist, der wirklich der blondeste und blauäugigste unter diesen Schauspielern ist, weil Albert Finney und Marlon Brando sind ja auch schon, kann man auch dunkle Typen besetzen. Mhm. Und Peter O'Toole ist ja nur wirklich, also selbst in Troja, wo wir ihn gesehen haben, die blauen Augen und so, das sticht ja schon hervor. Ja, so, weißt du? Dadurch hat man ja natürlich noch einen mega Kontrast zu den arabischen Völkern und so. Das,
Catherine Hepburn hat den ins Spiel gebracht, ne?
Ja, stimmt.
Hat den empfohlen.
Schon auch geil.
Meinte, den musst du besetzen. Ja, ich meine, klar wäre das mit so einem Brando auch krass geworden, aber wenn du dir überlegst, dass die hier irgendwie, wie lange, 14 Monate gedreht haben und ich meine, du siehst, was Brando schon bei anderen Projekten, die etwas länger gingen, für ein Problem war, dann, das wäre ja nochmal anders geworden hier.
Ja, aber ähnlich wie Marlon Brando war Peter O'Toole auch damals ein Problemkind. Der soff wohl während der Dreharbeiten ohne Ende, ist wohl mit Omar Sharif irgendwie durch die Casinos gezogen, hat mal gegambelt, war wohl bekifft. Also es gab ja diese Szene mit diese große Szene, wo die dann mit den Kamelen auch so losreiten, weißt du, in diese Schlacht.
Ja.
Und da waren wohl... Ja,
das war der Angriff auf Akiba.
Der Angriff auf Akiba, richtig. Und da haben ja die Leute immer gelobt, wie krass das aussieht, wie entschlossen er wirkt auf diesen Kamel. Und im Nachhinein hat er gesagt, der war
total dicht. Der war high, oder was?
Der war hackedicht, Alter. Der war richtig besoffen. Omar Sharif auch. Die waren so hackedicht, die haben die Nacht durchgesoffen, haben da noch am Dreh irgendwie noch eingekippt, dass Omar Sharif Schiss hatte, weil wenn du von diesem Kamel fällst, weil da war ja auch alles so, weißt du, der Staub wurde aufgewirbelt und so, du hast ja keine Chance, du wirst ja platt getreten. Und Omar Sharif hat sich an den Kamel festgebunden und war dann am Ende, wo die Szene zu Ende war, hing der unten an dem Kamel, weil sich das Seil so gelöst hat, und da hing da unten irgendwie dran. Peter O'Toole selber ist wohl direkt vom Kamel gefallen und das Kamel hat sich schützend irgendwie über ihn gestellt, sodass die Leute ihm vorbeigeritten sind. Also die beiden waren total dicht, ey.
Ja, aber warte mal, das waren, also ich habe das auch gelesen in den Interfacts. Ich meine, das waren zwei unterschiedliche. Also der hat sich ja eh wahnsinnig verletzt im Laufe dieser 14 Monate. Ja. Ne? Ist ja allerhand kaputt gegangen. Aber ich meine, diese vom Kamelfallen-Nummer und die einmal, also es gab wobei sogar drei verschiedene. Die Nummer mit dem Angriff, wo er dann vom Kamel gefallen ist, was sich dann schützend über ihn gestellt hat. Das ist auch super geil, ne? Dass so ein Kamel darauf trainiert ist, in so einem Fall sich schützend über ihn zu stellen, ey, weil der sonst einfach platt getrampelt worden wäre. Na, und dann dieses mit dem bekifften Ding, das war nicht mit Omar Sharif, sondern mit dem Jungen.
Ach, das war mit dem Jungen.
Die Szene, das war dieser Angriff auf Akiba, meine ich. Und mit Omar Sharif, da war er dann besoffen auf dem Kamel, ja. Wo ich mir auch gedacht habe, das ist ja, das kennt man ja auch aus solchen Crash-Tests und so, dass tatsächlich die Leute, die besoffen sind, dass denen weniger passiert beim Aufprall.
Ne,
also genau, weil der Körper so entspannt ist dabei.
Ja, okay.
Deswegen kann ich mir vorstellen, weil das habe ich mir schon auch oft gedacht.
Gute Taktik.
Weil die Sitze haben ja auch so eine spezielle Sitztechnik, ne, auf dem Kamel mit diesem.
Ja, das ist geil, ne? Das macht mich auch
super
an.
Super abgefahren, ja. Das eine Knie so angewinkelt und dann so schräg drauf, damit da halt irgendwie die Hüfte so mitwippt, wo ich mir halt schon auch denke, ja, wenn du lockerer bist, dann geht das wahrscheinlich auch eine ganze Ecke organischer. Erst recht, wenn das Ding losgaloppiert.
Ja, das stimmt.
Weil das ist ja schon auf dem Pferd anspruchsvoll, sich anständig drauf zu halten im vollen Galopp. Und bei so einem Kamel, Alter.
Das war eine andere Nummer. Ja, auf jeden Fall. Und der machte die ganze Zeit und während des Drehs macht er seine Scherze. Das fand ich alle lustig. Der riss wohl nachts irgendwelche Zelte ein von irgendwelchen Leuten, die da geschlafen haben, nachdem die tagsüber da anstrengend in der Wüste da den ganzen Tag 16 Stunden wach waren. Und er fand es halt lustig, da so ein Zelt einzureißen, so während die da geschlafen haben.
Ja. Okay.
Ständig Takes ruiniert durch irgendwie Lachanfälle. Und,
ja, dann hat er sich ja ausgerechnet mit dem älteren englischen General. Jetzt will ich den Schauspieler nicht auf dem Zettel. Egal. Mit dem hat er sich ja dann ausgerechnet so angefreundet, wo Sir David Lean das auch doof fand, weil er meinte so, hey, ihr braucht eigentlich eher so ein bisschen eine Anti-Haltung für eure Rollen. Freundet euch mal nicht zu krass an. Aber die haben halt drauf geschissen, waren echt gute Buddies und haben dann eben auch Takes ruiniert, weil die halt währenddessen irgendwelche Witze improvisiert haben. Was halt für die Figuren natürlich hinten und vorne nicht funktioniert.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, aber also ich habe das ja auch alles gelesen und ich fand, hab dann irgendwann dachte ich so, ja gut, das ist, liest, wenn man das so komprimiert jetzt liest, was da alles vorgefallen ist und so, kommt Peter O'Toole schon rüber wie so ein Problemkind. Aber jetzt überleg dir mal, du bist 14 Monate drehst du den Scheiß, also auch wenn die zwischendurch kurz 2 Monate unterbrochen haben, was ich auch krass finde, dass da andere Leute gleich hingegangen sind und noch andere Projekte drehen. Und ich auch dachte, Alter, das muss denn für ein Arbeitstier sein, wenn du bei so einem Projekt mal 2 Monate Pause hast, dass du dann gleich hingehst und ein anderes Ding drehst. Mhm. Zu hart. Aber jetzt stell mal vor, du bist da halt über ein Jahr irgendwie an solchen Drehorten in der Wüste und immer mit Cast und Crew und so. Also, dass du dann mal irgendwie abends irgendwo ein Trinken gehst oder auch mal öfter über so eine Dauer, das liegt ja irgendwie in der Natur der Sache, dass es dann so eskaliert, ist nochmal was anderes.
Er wurde halt ein paar Mal auch verhaftet, so weißt du, von irgendwelchen Behörden. So,
aber wenn ich halt heute mitkriege, dass jetzt zum Beispiel in Prag ganz viele deutsche Produktionen nicht mehr gewünscht sind, weil die Darsteller die Hotels auseinandernehmen oder
die Deutschen wieder hier.
Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein großer deutscher Schauspieler halt dann irgendwie den Barkeeper im Hotel verprügelt und dann heißt ja, okay, jetzt hier gibt's einfach.
Ich sag ein paar Namen und du nix dann, ne? Sieht ja keiner. Ja, also, ja,
ist gut. Lee Richter.
Genau, das war ich selbst. Nein, also halt wirklich einer der größten gerade und das dann, da gibt's echt viele so, denn dass die dann irgendwelche Hotelangestellte bedrängen und so, dass jetzt halt wirklich in Prag ganz viele Hotels einfach keine deutschen Produktionen mehr aufnehmen. Mhm. Und dann, das geht in eine sehr ähnliche Richtung, also wobei ich finde das eigentlich nochmal krasser, weil das, was du hier jetzt liest, das liest sich ja so ein bisschen nach einzelnen Vorfällen, aber klar, also hört man ja immer wieder, dass dann irgendwas passiert, dann werden Leute verhaftet und so. Wie, was habe ich erzählt? War doch mal hier eine Semmelrogge, der dann auf seinem, bei den Festspielen mit seinem Pferd davon geritten ist und sie ihn dann in der Kneipe wieder einsammeln mussten. Also ich meine, du hast bei vielen Produktionen halt so die eine oder andere Story, aber wenn es dann halt 14 Monate, Alter, das ist ja auch wirklich ewig, Mann. Was eine Drehzeit, das ist ja so Kubrick-Niveau. Dass dann in der Zeit halt Dinge passieren, finde ich irgendwo logisch.
Ja, der Drehbuchautor wurde ja wiederum in England verhaftet, weil der Drehbuchschreiber, weil der nämlich protestiert hat irgendwie und hat dann so einen politischen Prozess über sich ergehen lassen müssen und die haben gesagt, pass auf, du unterschreibst jetzt diesen Schrieb und so weiter, dass du das alles nicht so meintest und dann lassen wir dich wieder frei und er meinte, nee, mach ich nicht. Das war irgendwie gegen Atombomben, gegen Atomkraft und so hin und her.
Ach, okay.
Und da haben sie ihn von dieser Demo eingebuchtet und dann saß er im Knast. Da musste ihn Sam Spiegel erstmal, hieß es ja, dein Drehbuchautor ist im Knast. So, wir haben jetzt hier irgendwelche Umänderungen beim Drehbuch, die er umschreiben muss und wie kommt man ihn nicht ran, weil der sitzt gerade im Gefängnis in England. Und da musste er auch erstmal seine Beziehung spielen lassen und den Typen aus dem Gefängnis holen. Peter O'Toole wurde ein paar Mal verhaftet, weil der sich irgendwie angelegt hat mit irgendwelchen Leuten, wo er eingeladen war und ja, so.
Also das finde ich auch, Sachen. Das eine Ding habe ich auch gelesen, dass der dann mal verhaftet wurde, weil sie mit Lenny Bruce unterwegs waren.
Ja, das ist zum Beispiel auch eine geile Nummer. Ja.
Und übrigens, ne, hier die Figur, die es auch bei Marvelous Mrs. Maisel gibt. Da ist Lenny Bruce dann ja eine Zeit lang auch Love Interest für unsere Hauptfigur. Und mit dem waren sie unterwegs und das war ja so ein Stand-Up-Comedian, also aber auch wirklich kein Kind von Traurigkeit. Und mit dem eben saufend durch die Clubs gezogen und irgendwann dann aber halt bei ihm gelandet und dann fing er an, sich Heroin zu spritzen. Daraufhin kamen die Bullen und haben ihn halt wegen Drogenbesitz verhaftet und Peter O'Toole und Co. natürlich gleich mit. Omar Sharif auch dabei. Und dann sind die im Knast und dann kommt eben Spiegel und holt die Leute da raus und dann sagt aber so ein Peter O'Toole, ja, ich gehe aber nicht, bevor Lenny Bruce nicht auch rausgeholt wird.
Ja. Mhm. Und mit denen und hat so normalerweise nichts am Hut, weißt du, die Produzenten
nee, echt und so, muss nicht, ihn auch rausboxen. Alter, das ist so witzig, oh Mann.
Ey. Das ist ja immer schon heftig, was für eine Oscar-Verleihung, wenn da ein Drittel irgendwie im Knast war, die da sitzen und warten, dass sie einen Oscar kriegen und so, oder? Das ist so heftig, Alter.
Das ja, ist schon lustig, vor allem, wenn du überlegst, eben, was er hier für einen Typ mit hohen moralischen Werten spielt, also, zumindest mal zu Beginn des Films, ja.
Eben. Aber es würde wieder zu seinem Charakter passen, dass er sich so auf die Seite stellt und sagt so, ja, nee, dann will ich auch nicht raus, dass
du total rauskommen. Ja, so dieser Integere, der eben für seine Werte einsteht, das finde ich schon irgendwie cool. Aber ich finde es auch geil im Verlauf des Films, wie man sieht, so wie er immer mehr zerfällt und wie sich das halt dann auch an seinem Umfeld, an seinem Gang, an seiner Art zu sprechen und auch am Kostüm zum Beispiel. Sogar. Ja, eben, genau, die Klamotten zerfallen ja auch so ein bisschen oder werden immer dünner.
Dreckiger
und seine Gang.
Ja.
Die wird ja auch dezimiert.
Ja, ja, eben. Ja, schon geil gemacht.
Auf jeden Fall.
Freut mich, dass ihr da auch Spaß mit hat.
negativ, in Anführungsstrichen sozusagen, ne, dass da, wie gesagt, man das erste Drittel, dieses Abenteuerding, also wirklich in der Wüste die ganze Zeit, dieses Rumreisen so ohne noch Ziel wirklich zu haben und. Das fand ich halt mega. Und danach wurde es so ein bisschen, weil es aber auch so dramatisch wird einfach und hart, in Anführungsstrichen, so auf eine andere Art und Weise, hat mir das weniger gefallen. Also ich wollte zurück so in das erste Drittel, das war schöner. Weißt du, da habe ich mich so wohliger gefühlt. Da war, fand ich es geil, in dieser Wüste rumzu. Ne? Es war, wie gesagt, es war wie eine Indiana Jones Wüstenszene nur die ganze Zeit so. Mit dem Feeling irgendwie.
Ja, es wird schwerer dann.
Aber das finde ich so geil an dem Film. Der nimmt dich halt mit dahin. Und ja, dann wird es unbequem. Aber es passt ja so geil zur Geschichte und zur Entwicklung der Hauptfigur.
Voll. Nein, das ist alles voll. Und so, ne? Das ist wirklich, also nur auf die Art, wie er funktioniert. Auch jetzt fällt mir das gerade ein, ich sag jetzt einfach, was mir einfällt. Ne? Ohne so das Ende, ne? Ich sag jetzt keine Sorge. Nimmt ja auch so schön dann den Anfang vorweg, also seinen Tod, die letzte Szene, dass sie das so nochmal machen und dann Ablende. Weißt du, eins zu eins, wie er da hinguckt und alles, ne, ich muss nochmal zurückspulen, was hat er da gesagt? Was haben die Engländer gesungen, die da an ihm vorbeifahren und so, ne? Muss ich nochmal so hören und alles so, weil ich nochmal, jedes Wort war für mich jetzt wie eine Goldwaage und so, ne? Also, ich meine sowieso in dem Film schon, ne? Aber das war situationsmäßig, ne?
Das fand ich auch schön. Auch abgefahren, dass er so einsteigt, gemacht. Oder? Mit dem Tod von ihm und
ja,
so.
Ja, total.
Für ja, so einen Film und das ergibt ja auch wieder Sinn für alles und so. Diese Art. Genau das ist ja das, was er macht da. Diese Straße, die er langfährt mit dem Motorrad und so waghalsig, dann aber ausweicht und deswegen stirbt. Ne, ich meine, das ist die erste Szene und so, wie hast du ja gesagt, der stirbt dann ja, so, klar. Ne? Das spricht ja für, ist ja die ganze Reise eigentlich, die wir dann 4 Stunden lang sehen, so ungefähr, ne? So doof gesagt. So, das ist ja schon das Abgekürzte, oder?
Ja. Ja, das ja, haben ein paar Leute kritisiert, weil es gibt ja auch wilde Verschwörungstheorien natürlich um diesen Tod, weißt du, dass eben kein Unfall war, warum der jetzt so, weil die reale Figur und so war ja auch sehr umstritten, weißt du, für die damalige Zeit und dann wird natürlich, wenn er nicht eines natürlichen Todes gestorben wird, werden natürlich verschiedene Theorien da gesponnen.
Ja, ich habe ja extra nichts gelesen zu der wahren Person oder was da ist oder so, ne? Ich wollte erst das, ich dachte, okay, weißt du, was ich mache, weil es jetzt ja ein bisschen verschoben wurde mit dem Podcast? Ich ziehe mir das Buch rein, aber als Hörbuch so, ne? Statt Podcasts. Und dann war das Hörbuch, was schon irgendwie 7 Stunden lang war oder noch länger, stand überall drunter, dass es gekürzt ist. Und dann hatte ich schon wieder keinen Bock. Und das war ein guter Grund, das dann nicht zu machen. Weißt du, dass das Hörbuch auch nicht komplett da eingelesen ist und so, ne? Verstehe ich nicht.
Naja.
Aber wie, was war das denn? Das war eigentlich ein Arschloch oder was? Also noch mehr ein Arschloch irgendwie so. Nein, weiß man nicht.
Naja,
der ist so gestorben? Motorradfahrt oder was?
Genau, der war umstritten und seine Familie hat ja auch versucht, sich stark zu machen, dass die Darstellung hier irgendwie, dass der Film nicht gezeigt wird oder so. Die waren halt nicht damit einverstanden, wie er hier gezeigt wird. Kann man verstehen.
Ich glaube nicht, dass David Lean hundertprozentig das vorhatte, den darzustellen, sondern es ging da ein bisschen was um. Eigentlich hat das genutzt, um was anderes zu erzählen, so ein bisschen.
Ja, glaube ich auch. Das ist hier im ideeller als
keine Biografie,
Biopic.
Ne,
ja, denke ich auch. Ja.
Aber gut, unterm Strich kommt er ja auch nicht gut weg. Moralisch am Ende.
Okay.
Also ist ja schon fragwürdig in Filmen. So, dass man als Angehöriger von der Familie kann ich verstehen, dass man da vielleicht protestiert.
Ja. Nee, das ist auf jeden Fall. Nee, das kann man immer verstehen. Das ist auch immer ein bisschen schwierig halt, ne? Das ist halt so dieses Marilyn Monroe-Dilemma und so, ne? So dieses,
Aber es, was ich auch gelesen habe, das habe ich gar nicht gepeilt, finde ich natürlich auch mega krass. Das passt natürlich zu dieser Anfangsszene und dieser durchdachten Inszenierung und dem tollen Drehbuch. Dass David Lean fast den kompletten Film, was die Bewegung angeht, von links nach rechts gedreht hat, damit das wie so eine Reise der Hauptfigur ist.
Ja.
Okay.
Das fällt dir beim Schauen natürlich nicht auf.
Nimmt man nicht wahr, ne?
Das nimmt man nicht wahr. Und dann denkst du so, Alter, okay, wie krass ist das denn?
Ist so clever. Ja.
Nein,
so
aber gut. Das habe ich voll gefühlt. Genau das, was
ja, aber das ist das Ding, man fühlt es, aber du nimmst es nicht rational bewusst wahr.
Ja,
du
fühlst es.
Ja, irgendwie so, schon.
Ja, ist so geil.
Ist schon krass, eigentlich.
Hammer, clever, ja. Hey, da sind Übergänge dabei, Alter. Also klar, dieses Streichholzding, aber ich finde dann auch manchmal so, hast du dann Momente, wo er dann irgendwie in die Ferne guckt, die Kamera schwenkt mit und dann fadet das über irgendwie in so 2 Striche und du denkst erst, es wäre der Horizont und dann siehst du, wie ein anderer Typ sich halt gerade die Schienen auf dem Boden anguckt, weißt du?
Ja.
Und so solche Geschichten, das sind so viele clevere Übergänge dabei, Alter, und ja, sowieso, haben wir schon gehabt, Vorbild für so vieles, was danach kam. Deswegen, also für mich war auch, weil ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wie viele Oscars der bekommen hat, erst recht nicht welche, aber es war so klar, das Ding muss ein Kamera-Oscar sein und ein Schnitt-Oscar. Selten so offensichtlich wie hier.
Ja, das Timing ist ja immer, also nicht nur, dass die schön aussehen, wie du sagst, wie so, ne, dieser Matchcut mit Streichholz und so und andere Sachen, wo du dann so ein bisschen wie heute YouTube-Zeit, weißt du, du musst diese Mega-Übergänge machen, ja, so ein bisschen irritieren und so, wow, wo bin ich jetzt und so, mhm, sondern dass der richtige Zeitpunkt auch ist, ne, was ja bestimmt wichtig ist, genau der richtige Zeitpunkt, gefühlsmäßig und so und auch um Zeit zu überbrücken zwischendurch, ne.
Ja, und zum Teil ja auch inhaltlich wahnsinnig durchdacht, was in was, ja, geschnitten wird.
Genau.
Weißt du, so was so Sinnbilder angeht und sowas. Und deswegen, ich bin so froh, den jetzt nochmal gesehen zu haben, weil das sind natürlich Sachen, die habe ich früher so alle nicht wahrgenommen. Für mich war das damals halt geil, Wüste, Abenteuer und schöne Bilder, mhm, mehr nicht. Und der Film ist aber so viel mehr, das finde ich so krass.
Ja, den jetzt im Kino, das war schon, das,
ja,
war schon nicht schlecht, ne?
Der hat ja einen 70mm Kino-Release vor, ja, 5 Jahren gehabt. So. Da habe ich mir natürlich gewünscht jetzt im Nachhinein, dass ich den damals gesehen hätte, mhm, im Kino. Sondern habt ihr ja, ein paar Leute haben sich den ja im Kino reingezogen dann vor 5 Jahren, als der so einen deutschlandweiten Release hatte.
Weißt, ja, komm, du, ob die den auch so mit Intermission gezeigt haben? Bestimmt, oder?
Gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Hm.
Das, ey, am Anfang dachte ich ja, meine Blu-ray ist kaputt oder so, mein Player echt, ne?
Hast du nicht,
weil erst mal 5 Minuten nur schwarzes Bild war mit Musik und so.
Ja, das hat mich aber auch irritiert, Alter. Ich dachte auch kurz so, habe ich jetzt im Fernseher irgendwas und dann dachte ich, aber kann nicht sein, weil Sound kommt ja und so. Aber halt irgendwie fast 4 Minuten, ne?
Ja.
Musik,
ja,
bis das erste Bild, ja, ja, oder das Columbia-Logo kommt, ja.
Das war, da war ich echt irritiert und so, war sauer, weil ich das Ding jetzt gebraucht gekauft hatte, so, ne? Dann irgendwo bei Minimops schnell. Und dann 4K ist unbezahlbar. Unbezahlbar, die kosten irgendwie über 100 Euro locker und so, ne? Die 4K. Ja,
jetzt, oh, wow,
weil die immer noch limitiert war. Wow. Und in Italien viel billiger, aber die wären derzeit nicht angekommen.
Mhm.
Und das, so, so, das war schade sonst, ne? Da habe ich mir schnell die geholt. Weil das, also, war schon so gut wie möglich, ja, sehen.
100 Euro finde ich absurd, aber wenn du da mal an eine 4K-Fassung rankommst, das Ding lohnt sich in 4K. Deswegen, ja, ich, ja, bin, nee, hier vom Stuhl gefallen, sicher, dachte wirklich, was sind das für Bilder?
Weil das sah so unglaublich, so heftig aus, so scharf, die Farben natürlich krass. Ja. Und natürlich ist dann Peter Thiel einfach mit seinen blonden, blauen Augen, ist einfach so ein guter Kontrast zu allem. Und so, ne? Ja. Weil er gleichzeitig so falsch darin wirkt und so, aber so nichts. Also das ist gut, ne?
So deplatziert, ja.
Ja, das ist ja so der Kontrast, ich meine, nochmal visuell da wirklich darzustellen, das, ja, ist schon geil.
Ja, was ich aber an dem Film auch irgendwie im Vergleich zu anderen Filmen, die diesem Begriff Epos gerecht werden, finde ich, hat der eben einerseits diese epochalen Bilder und dann schafft er es aber auch krasse, intime Momente zu erzeugen. Und das hast du sonst nicht in sowas, weißt du, so Spartakus oder sowas, das, mhm, ist ja auch irgendwie extra large und alles episch aufgezogen. Aber da sind dann eben die Beziehungen zwischen den Leuten, ist oftmals halt mit wahnsinnig viel Pathos und halt sehr, ja, schwarz-weiß gezeichnet.
Große Liebesgeschichte,
und so,
ist da meistens.
Genau, und du bist da selten so, dass du das emotional irgendwie krass mitfühlst. Und oftmals, klar, also hier ist die Musik ja auch immer voll auf die 12, aber irgendwie schaffen die es hier eben auch so in so zwischenmenschlichen Momenten eine krasse Intimität zu erzählen. Und das finde, ja, ich schon krass, dadurch, dass du so dieses Spektrum hast von so, ja, epochal, voll, zu, ja, so intim.
Mhm.
Ja, deswegen fühlt sich auch die Wüste intim an, witzigerweise. Es ist so viel Weite da und alles, aber du fühlst dich da voll angekuschelt, Alter. Also, es hört sich bescheuert an und so. Und jeder Charakter, was du sagst, es gibt auch keine, die Dialoge und so, wie gesagt, gerade Peter O'Toole und Omar Sharif oder das Gegenteil von Omar Sharif da, ne, für das Alte und das Neue so ein bisschen stehen, da Anthony Quinn, das auch geil gemacht ist und so einfach gemacht ist, aber so klar ist und so, in der englischen Teufelchen so ein bisschen, dass sie immer nur so ein paar Sätze haben und alles klar ist. Weil vorher wurde das eben, ne, die erste, ja, Szene, Omar Sharif, Peter O'Toole aufgebaut. Dann irgendwann wird das weiterentwickelt, immer so durch Kleinigkeiten, anstatt dass sie da eine Stunde miteinander diskutieren und so und alles ausformulieren und so, ne? Das, ja, ist, wie du sagst, mega und so. Und dann sind eben so Kleinigkeiten dann, weil das vorher so wichtig war, wie zum Beispiel mit seinen kleinen Mitstreitern, die er dabei hat und so. Und so heftiger. Und da wird auch mal ein Bild einfach stehen gelassen und ein Blick ohne weiteres und so. Mhm. Ein bisschen länger und lässt einen auf einen einwirken, was auch richtig geil ist und so, ne?
Ja, hat sich gelohnt, das Wüstensetting, das direkt an Originalschauplätzen zu drehen. Auch wenn das natürlich logistisch.
Macht so viel aus, ey.
Logistisch war das wahnwitzig. Die haben ja Trinkwasser teilweise aus 250 Kilometer Entfernung und so, ja, angekarrt und so, damit die Leute da was zu trinken haben.
Weil
und so,
die halt in der Wüste drehen, ey.
Hammerhart.
Aber Alter, ich meine, da hast du halt Shots, also die kannst du einfach, das kriegst du nicht im Studio oder sonst wie rekreiert. Also
vergiss, ja, ja, eben.
So hart, ey, wie die, also wie er und Omar Sharif auf den Kamelen da im Wasser stehen.
Ja. Das ist krass.
Alter, vor diesem Postkarten-Sonnenuntergang, mhm, what the fuck, Mann? Was ist das bitte für ein Bild, ey?
Und dann das logistische Problem, die ganzen Kamele von Jordanien dann irgendwie nach Spanien zu kriegen, weil in Spanien hast du nicht so viel Kamele, so, die du brauchst, das für,
ja,
den
stimmt,
das war,
klar,
ja, auch noch so ein Ding, das war ja auch voll der Akt.
Ja, ja, eben. Also aus heutiger Sicht halt das bescheuertste Vorhaben ever, mhm, so einen Film zu drehen, aber so umso geiler, dass er gemacht wurde.
Definitiv, ja. Heute gibt es keine Chance, dass so ein Film nochmal entsteht, also in der Form.
Ja, der wird halt das 20-fache kosten. Also.
Ja, und eine Menge wird, also du wirst die Statisten nicht dazu holen, sondern es wird eine Menge mit CGI gemacht werden. Also
ja, ja, ja.
Da hast du halt nicht mehr, ja. Brauchst keine 200 Kamele mehr.
Du kriegst wahrscheinlich keine Erlaubnis, weil du so Wasser so weit tragen musst schon allein. Es wird wieder zu viel verbrauchen und so, nicht gut für die Umwelt und so. Zu unsinnig.
Zum Beispiel, ja.
Darf man nicht.
Und ich habe mich bei manchen Sachen wirklich gefragt, wie zur Hölle haben die das gemacht? Gerade diese, wenn die neben den Kamele halt losgaloppieren und die Kamera ist einfach nah dran nebenher. Mhm. So, und ich meine, witzigerweise war ja in dem Jahr bei den Oscars dann auch Hatari nominiert, wo die ja auch genau solche wilden Fahrten dabei hatten, wo es dann ja auch ein Novum war, dass sie dann eben Kameras da in den Autos montiert haben und so. Und hier hast du halt auch einfach die krassesten Shots.
Voll smooth. Smooth ohne Ende, ja. Ne? Und die Geschwindigkeit spürst du und das in der fucking Wüste, wo du ganz eben so. Und,
ey, du
so
merkst halt auch, was hast. Das für eine Wucht ist, Alter. Diese fucking Kamelarmee, da können die Orks ja einpacken. Allein durch die Geräuschkulisse, Mann. Ja, was, krass. Wie die einfach so, wie die vor sich her grummeln und alles grunzt und alles zu hart.
Und dieser Moment, wo die Kampfflieger auch noch so total flach rüberfliegen, weißt du, über diese ganzen Kamele und über die ganzen Soldaten und so. Wie krass ist das denn, ey?
Ja.
Also, das sind so alles, das sind so viele Szenen drin, die du einfach nicht noch ein zweites, drittes Mal wiederholen könntest, sondern die halt beim ersten Mal sitzen müssen. Ansonsten ballerst du da erstmal Millionen raus.
Ja, allein war das, was du vorhin gesagt hast, dieser Aufwand, Spuren im Sand zu verwischen, damit du das halt nochmal so drehen kannst. Ja. Scheiß Job, ey.
Alleine das.
Ja.
Aber jetzt können wir nochmal den Funfact erwähnen, dass Peter O'Toole einen recht empfindlichen Arsch hatte, drücken wir es mal so aus, und der blutete erstmal beim ersten Mal, wo er auf dem Kamel da saß und weil er durch die Gegend geritten ist. Und da hat er gesagt, okay, hier muss er irgendwas machen und hat sich dann so einen Gummischwamm irgendwie zwischen den Arsch und zwischen das Kamel irgendwie gepackt und damit das so ein bisschen abgepolstert wurde. Und das ist bis heute tatsächlich übernommen worden. Diese Gummischwämme, die sie dann auf die Sattel gepackt haben. Und den haben sie damals sogar so einen arabischen Namen gegeben, Peter O'Toole, der übersetzt so viel wie heißt wie Father of the Sponge auf Arabisch. Das hat der Spitzname wieder dann gekriegt hat, weil er diesen Schwamm da auf den Arsch gepackt hat und die Araber gesagt haben, eigentlich geil. Eine ganz geile Idee.
The Sponge Pete.
Ja.
Sehr schön.
Sponge Pete. Sponge Pete Schwammkopf.
Ja. Dass die da nicht von alleine drauf gekommen sind, irgendwie auch. Weird, ne? Aber gut, vielleicht hast du, wenn du auf dem Kamel aufwächst, ist da wahrscheinlich auch an den richtigen Stellen entsprechend Hornhaut.
Denke auch, ja. Die merken davon nichts.
Ja, krass. Seid ihr denn schon mal auf dem Kamel geritten?
Ich ja.
Ja, ich auch.
Ja.
Alles Hamburg?
Nee, ich nicht.
Nein.
Nein. Ich weiß nicht, ob man die ein paar Frauen so bezeichnen könnte, aber ich glaube nicht.
Das darfst du nicht mehr sagen. Frauen als Kamele bezeichnen. Mann,
na.
Manche haben vielleicht die Charaktereigenschaften.
Okay.
Ach so, was sind das denn für Charaktereigenschaften? Störrisch?
Verrate ich hier nicht.
Ein paar Klischees, bitte.
Ja.
Sind Kamele störrisch oder waren das nicht die Esel?
Und Kamele sind auch eher störrisch als Pferde.
Auf, ja.
Die haben schon so ein bisschen ihren eigenen Willen.
Oder sind die nicht, nur nicht gut genug trainiert gewesen, die ihr hattet?
Hat so
oder hatten die eine gute Menschenkenntnis und waren deswegen störrisch dir gegenüber?
Ja, oder das. So an der einen oder anderen Stelle ist schon ein bisschen... geht man schon ein bisschen ruppig mit den Tieren um, oder?
Ja, das fand ich auch hart, ey. Die werden schon so, ordentlich Momente, gepeitscht, ey. Ja, meine Fresse.
Momente, die du nicht so geil findest.
Nee.
Ja, aber gut, dafür wird auch mal ein Mensch gepeitscht, dann hat sich wieder ausgeglichen, weißt du?
Meinst du?
Ist immer wie ein Kamel.
Ausgleichende Gerechtigkeit, ne?
Wieder ein Spoiler.
Nein, wenn du das immer erwähnst, dann denkt man so drüber nach und denkt so, okay, warte mal, okay, was hat das zu tun, wer könnte das sein? Und dann denkt man dran, aber wenn du es gar nicht erwähnen würdest, wird das Ganze so im Kopf verfließen und nur so seine eigene Assoziation fertig.
Kommt ja,
aber wenn
ja
man dann nicht erwähnt immer, was so ganz grobes war, nicht so definiert ist, dann und dann sagst du Spoiler, dann ist es, ja.
Ich wollte
dann, okay, das muss was Wichtiges, Heftiges sein. Nein, jetzt zu spät.
Doch, eigentlich wollte ich ja nur geschickt überleiten, indem ich fragen wollte, ob wir den spoilern wollen.
Ach so, ja, ich glaube nicht, oder?
Müssen wir nicht?
Brauchen wir das? Weiß nicht.
Weiß nicht.
Auch sei da ein wichtiger Gedanken, der sich dadurch auflöst, weil jetzt haben wir echt zu viel in die Richtung labert und so. Was war mit der Zugszene? Das interessiert mich jetzt, weil ihr Trivia gelesen habt. Dieser Zug und so, ne? War das Modell? War das echt? War das CGI? Klar, das ist kein CGI, aber...
Weiß ich nicht.
Diese CGI Zugexplosion.
Nicht. Kann ich ausschließen.
Nichts zugelesen. Modell, keine Ahnung, weil das war auch heftig. Ist auch ja. Egal, wenn das nicht wissen, so ich dachte,
ja, das nee, das Einzige, was ich dahingehend gelesen habe, ist, dass die beim Location Scouting tatsächlich auf die alten Lokomotiven, also die realen, die damals entgleist wurden und so weiter, gestoßen sind. Und dass die halt durch den Sand und durch die umgebende Hitze kein bisschen gerostet waren.
Oh, gruselig.
Die haben also voll, oder? Also sie haben da einfach die scheiß Lokomotiven aus dem Ersten Weltkrieg gefunden.
Lokomotiv,
ja, aber ich meine, so. Wussten sie halt, dass sie richtig sind, ne? Also weil die wollten das ja an möglichst realen Schauplätzen drehen.
Okay, krass.
Hm.
Not bad. Na cool. Und jetzt?
Und jetzt?
Ja gut, dann lassen wir Spoiler-Teil weg.
Würdest du gerne spoilern?
Nee, aber vielleicht wollt ihr auf einzelne Szenen eingehen, die also gegen Ende passieren. Und dann kann man das ja im Spoiler-Teil gut machen, indem man... Mhm. Aber müssen wir nicht, also.
Nee, also von meiner Seite aus müssen wir es nicht machen.
Okay.
Aber ich bin am Start, wenn ihr da Bock drauf habt.
Naja, wenn ich hier, nee, wenn ihr sagt, muss nicht, dann egal. Ich finde schon, also diese Szene mit dem Messer und so, die du schon vorhin angerissen hast, das finde ich schon interessant, die Entwicklung. Und ja, was sich da tut am Ende. Und auch so dieser eine Moment. Ja gut, okay, scheiß drauf. Das wäre nämlich ein Spoiler, wenn ich ihn erwähnen würde.
Du, ich meine, das ist der letzte Film. Wir können auch spoilern, also.
Egal.
Okay. Aber du, also mich freut es ja, dass ihr mit dem solchen Spaß hattet.
Ja, war ein guter. Also ich sag mal so, was die Klassiker angeht, jetzt so die Mega-Klassiker, wäre es wahrscheinlich nicht mein Liebster. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht ganz oben, aber ist trotzdem zu Recht auf jeden Fall einer von diesen gefeierten Hollywood-Klassikern, die man gesehen haben muss oder auf diversen Listen, Postern, Schneiderliste. Top 250 Narrative Letterboxd ist auf dieser EFI-Liste, wo immer nur ein Film pro Jahr irgendwie repräsentativ drinsteht in dieser Liste. Da ist der natürlich auch drin für dieses Jahr. Aber schon ein krasser Film, definitiv.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Das heißt, dass wenn du sagst, es ist nicht dein Liebster, ist das lediglich jetzt so ein Geschmack-Ding, dass du sagst, es gibt halt Klassiker, die du lieber magst, aber das hat jetzt nicht zwangsläufig was auf die Punkte. Also, wirkt sich das auch auf die Punkte aus oder nicht?
Was wirkt sich auf die Punkte aus? Ob
dass das nicht dein liebster Klassiker ist.
Ja, das musst du entscheiden. Das wäre ein bisschen einfach, wenn ich dir das sagen würde.
Okay.
Ich sage nur, dass wahrscheinlich, wenn man mich fragen würde, was mein Lieblingsfilm aus den 60er Jahren ist, wäre es wahrscheinlich jetzt nicht zwangsläufig Lawrence von Arabien, aber es, ich kann nachvollziehen, wenn einer den nennt. Sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, ich bin mehr so bei Guess auch so in der Richtung. Na, jetzt, wenn du noch mehr wissen willst wegen Punktevergabe und so.
Mhm. Also das
perfekter
ist,
Film, aber keine volle Punktzahl oder so zum Beispiel. So, dass ich sage, so das ist so mein, der hat noch so mein Herz berührt.
Gesagt, das ja, hat Guess nicht gesagt, deswegen habe ich ja nachgefragt.
Ja, aber okay, ich sag
das
jetzt. Weil
er das so kryptisch formuliert hat. Du sagst das jetzt.
Okay. Ja. Mhm. Wir können auch erwähnen, dass er sehr erfolgreich war. Ein Budget von 15 Millionen gehabt, hat über 45 Millionen eingespielt.
Mhm.
Also die Strapazen haben sich dann letztendlich gelohnt. Das war schon eine Marge, die damals wirklich sehr, sehr ordentlich ist.
Ja.
Schon krass, für 15 Millionen so einen Film zu stemmen, Alter.
Oder? Aus heutiger Sicht halt so unvorstellbar.
Ja.
Die könnten nicht mal eine Woche drehen für das
Budget. Ja, Spielberg hat in einem Interview mal gesagt, dass er das hochgerechnet hat, wie viel dieser Film in heutigen Zeiten kosten würde. Und das ist auch schon 20 Jahre her, dieses Interview irgendwie, wo er das gesagt hat. Und da war er bei 240 Millionen, glaube ich.
Ja, also siehst du. Ja, deswegen meine ich, also heute nicht unter 300 Millionen so ein Ding.
Definitiv. Das ist eine realistische Zahl. Apropos Zahlen. 3 Stunden 38 haben wir erwähnt. Der Film ist aus dem Jahr 1962. Und dann kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen. IMDb 8,3. Und das wollte ich schon mal sagen. Er hat einen Metascore von 100.
Yay.
Rotten Tomatoes 9,3 von der Kritik. Alter Falter. 4 von 5 vom Publikum und Letterboxd 4,2 für Lawrence von Arabien.
Mhm. Ja, das ist ordentlich. Und damit ist er in den IMDb Top 250 auf Platz 96.
Noch so einer. Ja, die Leute ballern 96? Uns jetzt hierzu mit. Achso, haben wir noch gar nicht erwähnt. Schöne Grüße an Jensmann übrigens. Von dem ist natürlich der Auftragsfilm noch übrig aus dem März, den wir jetzt hier Saluti. Besprochen haben.
Ja, stimmt. Liebe Grüße.
Die ballern
und
uns jetzt
danke
hier mit,
dafür.
Irgendwie, die ballern uns mit Riesenfilmen jetzt zu. Also jetzt für nächsten Monat haben wir schon Empire Strikes Back und Terminator in den Startlöchern. Also.
Den ersten? Cool.
Irgendwie kommen jetzt die ganzen Blockbuster.
Ja. Vielleicht haben unsere Hörer da auch Ambitionen, dass wir irgendwann die Top 250 abgefrühstückt haben.
Vielleicht haben die das, ja.
Müssen wir
ja,
mal
dann könnt ihr dann
recherchieren, wie viele wir davon haben.
250 mit euren Punktedurchschnitten dann basteln. Mal sehen, wie die dann bei euch sind, die sortiert.
Ja, das hatten wir neulich schon mal. Die würde natürlich sehr anders aussehen.
Dann müssen wir natürlich auch ein paar indische Filme dann gucken. So. Ja. Das ist ja nicht unser Steckenpferd.
Verkauft dann euer Poster.
Achso, unser
Banausen-Poster.
die Hälfte Wolf of Wall Street, alleine schon das würde sich unterscheiden von dem Originalposter.
Ja, auf jeden.
So, wer fängt an? Es gibt keine Reihenfolge.
Alle
durcheinander, das ist immer das gleiche Guess.
Richtig, und gerade ist auch Gleichstand. Wir liegen alle mit 0,5 zurück. Deswegen ist es völlig Latte.
Ich fange jetzt einfach an.
Am Hadern. Okay. Ja, bitte.
Lee sage ich 10, Guess sage ich jetzt einfach 10.
Und dich?
Ja, also, dann mache ich jetzt.
Ja, ich habe gekriegt, Entschuldigung.
Oder willst du, Guess?
Na, mach du, du liegst ja eins nach vorne, also insofern Advantage.
Wie, ich liege eins nach vorne.
Was insgesamt ist Punkteraten?
Ach so, insgesamt meinst du. Mhm. Okay. Ja, ich sag Guess, auch wenn du diesen kryptischen Hinweis gegeben hast, ich bilde mir ein, das war eher Verwirrungstaktik als ein wirklicher Hinweis, weil, also wenn du hier nicht bei 10 bist, ey, da hast du einfach wirklich ein paar Ohrfeigen verdient, Alter, weil das, jetzt mal ohne Scheiß.
Aber dann hat doch Alessandro die Ohrfeigen verdient,
ja,
offiziell.
Ich krieg
das
welche.
Steht leider außer Frage.
Okay.
Muss Susanne nachher mal kurz ran, tut mir leid.
Ja. Mit dem Kochlöffel, den Arsch versohlen.
Yes. Alessandro. Oder einfach gleich standesgemäß die Peitsche.
Ja, Mann. Stimmt. Ja, das würde passen.
Ja. Und, boah, jetzt, Alessandro, wo takten wir den ein? Das ist jetzt natürlich so eine Sache. 9,5. Das ist auch schon dreist, aber gut. Ich sag 9,5.
Ich sag bei dir eine 10. Und bei Alessandro sage ich eine 9.
Jetzt wird's an dem halben Punkt liegen, den du wahrscheinlich gut gemacht hast bei Alessandro, weil dann ist er bei 9. Wir sind gespannt.
Also bei mir ist natürlich trotzdem eine 10. Also.
Da hast du ja Glück gehabt, Alter.
Ja, weil alles andere kannst du nicht ohrfeigen von der Weite, aber ich habe jetzt ein bisschen Schiss gekriegt. Ich habe jetzt aufgewertet.
Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wie kannst du diesen Film...
Ja, ist ein geiler Film. Ja, natürlich. Aber wenn ich jetzt fragen würde, so aus deiner Filmgeschichte, dein Lieblingsfilm, Citizen Kane und so, ist noch ein Fünkchen höher, so, ja, weißt du, so diese Filme. Weißt du, was ich meine? Also
gibt bei mir einige Filme, trotzdem, die ich lieber habe als diesen
das
Film.
Das meine ich. Also er ist nicht mein Liebster, aber ist trotzdem eine 10, auf jeden Fall.
So, und jetzt Alessandro, wo bist du?
9.
Oh, du Keck. Ha,
guter Mann.
Nee, echt nicht, Alter. Nein, weil das Ding ist, also ich habe ja gesagt, das ist sehr wahrscheinlich eine 9, aber ich habe halt gehofft, dass er zumindest bei einer 9,5 ist, weil, Alter, Alessandro, was klappt denn nicht bei dir? Was willst du denn?
Aber er muss sich doch nicht für eine 9.
Doch.
Er muss sich nicht für eine 9 rechtfertigen.
Hater. Man muss sich hier für alles rechtfertigen,
ich
sonst bräuchte man
schlecht.
Keinen Podcast machen.
Ich fühle mich schlecht. Vor der Sendung war ich sogar noch ein bisschen niedriger fast.
Oh mein Gott.
Jetzt haben wir hier Punkte-Shaming. Offiziell, ja, jetzt hier nochmal.
Siehst du, guck mal,
vorhin haben wir noch kritisiert und so weiter, genau, dass er deswegen ungern Punkte macht und du traumatisierst ihn.
Aber das ist doch das ganze Konzept des Podcasts. Sonst bräuchten wir uns doch überhaupt nicht unterhalten.
Liso. Do that.
Yes. That be ja, wie gesagt, man, der erste Drittel danach schwächt er immer für mich so ein bisschen ab von dem Herz-Feeling, Kino-Feeling so ein bisschen und so. Aber es ist ein perfekter Film. Kritiker, 10, 100 Meterscore passt. Aber Filmgucker sagt so, na.
Rational wäre es eine 10 für dich, richtig?
Das ist halt auch so geil, filmisch zu sagen, ist ein perfekter Film und dann
emotional fehlt bei dir halt das. Ja. Das ist das, was du gesagt hast neulich bei Die Verurteilung.
Parasite ist auch.
Wo du gesagt hast, ganz wenig fehlt dir zu 10, du hast eine 9,5 gegeben, aber der kleine emotionale Faktor, dass du sagst, der fehlt halt zu 10. So ähnlich ist es wahrscheinlich jetzt bei Alessandro.
Ja, nur, dass es gleich ein ganzer Punkt ist. Alessandro, was da los, Mann? Nee, mir tut's nur leid um hier Lawrence of Arabia. Punkte raten ist scheißegal, das wird am Ende eh wieder gleich ausgehen, alles gut.
Bei mir umgekehrt. Ich scheiß auf Lawrence of Arabia, mir geht's um das Punkte raten.
Ja, jetzt hat Guess nämlich mal einen Punkt gemacht.
Ja, gibt's ja gar nicht.
Muss nicht bis zum Ende des Jahres auf diesen Punkt, bis zum Ende des Monats auf diesen Punkt warten.
Außer gleich,
Yay.
Das heißt, ich stehe bei...
Jetzt lass mich doch mal hier das finale Ding ausrechnen.
Entschuldige.
So, also ich habe einen halben Miesen und ihr habt alle nischt.
Alessandro im Lostopf, oder?
Oder? Warte mal, Alessandro, doch, hat keinen Miesen jetzt, ja.
Alessandro kommt in den Lostopf.
Ja, siehst du, aber auch nur mit solchen Tricks, indem man dann Lawrence of Arabia abwertet.
Moment, ich habe Paranormal Activity, habe ich euch sowas von der Vorlage gegeben. Vom leeren Tor. Oliver Kahn war schon lange draußen, hat irgendjemand verprügelt, aber den Zuschauer, der eine Banane hingeworfen hat. Also, da hättet ihr locker schaffen. Ne? Also, komm, Vorlage hoch hin.
Aber juckt dich nicht, dass du im Lostopf bist, weil du wirst ja sowieso am Ende nicht gezogen, oder? Weißt ja.
Genau.
Ja, egal wie oft du da drin bist. Du gewinnst einfach nie. Hast du auch selbst gesagt. Nee. Du gewinnst nie was. Insofern, letztes Mal sechs Mal im Lostopf vorbeigezogen.
Tja. Ich glaube trotzdem dran.
Vielleicht wird es ja irgendwann mal was.
Ja.
Genau.
die Zuversicht bleibt.
Ja. Vielleicht machen wir als Belohnung, weil du so oft immer da bist und weil du mal einspringst, machen wir so einen extra Alessandro-Lostopf, wo nur du drin bist.
Da hast du dann auch eine reelle Chance gezogen. Da
hast du wirklich eine reelle Chance.
Aber ich weiß nicht, da glaube ich auch nicht dran. Du. Wahrscheinlich fliegt da irgendwas da von dem anderen Lostopf so in diesen Lostopf rein, weil die Fenster offen gelassen hast, der Wind so, weißt du.
Wir machen eine Niete da rein und die wird wahrscheinlich da gezogen.
Geil. Ey, sowas, Alter.
Ja, sehr schön.
Das wird dann echt verletzend.
So, das heißt, wir haben einen Endstand von minus 1 für mich und ihr beide seid bei 0,5 und haben wir ja gesagt, bei Gleichstand sind die Gäste im Lostopf. Deswegen
jawohl.
Gratulation, Alessandro, du bist im Lostopf.
Glückwunsch mit einer Nullerrunde.
Grazie, grazie.
Und wir grüßen nochmal Jens und bedanken uns für dieses epische Werk und auch in der nächsten Episode wird ein Supporter beglückt, nämlich Lukas. Da reden wir über drei Farben Blau, über den Anfang der Trilogie.
Yes.
Ach, den habe ich gesehen. Ich muss die anderen beiden habe ich auch hier. Die habe ich einfach nicht weitergeguckt, obwohl der super ist.
Den echt. Hast du gesehen, den habe ich noch nie gesehen. Ist das bei dir ein Rewatch oder?
Was, drei Farben Blau? Ja.
Du hast ihn auch schon gesehen.
Nee, das ist kein Rewatch. Den habe ich noch nicht gesehen.
Ach, so. Den hast du noch nicht gesehen.
Ja. Beziehungsweise ich kenne Ausschnitte davon, das ist aber nicht repräsentativ. Deswegen, ja.
Ja, ich meine jetzt nicht, ob du den Trailer gesehen hast. Ich rede schon vom Film.
Nein, ich habe ein ganzes Stück von dem Film gesehen, aber eben nicht den ganzen und deswegen.
Okay, danach war Sexy Time angesagt.
Schauspielschule, nein, Schauspielschule 10
Minuten,
wahrscheinlich.
10 Minuten ausgehalten und danach Heavy Petting.
So in etwa.
Ja, siehst du, habe ich sofort richtig zugeordnet.
Heavy Petting, Alter.
Schön hier, Karriere, angeregt durch die romantischen französischen Kunstfilme.
Ja, genau.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch gar nichts von gesehen und Lukas hat sich ja die komplette Trilogie verdient, indem er einmal beim Punkteraten gewonnen hat und beim Oscar-Tippspiel insofern.
Ja.
Hat er gut zusammengebastelt.
Alles richtig gemacht.
Ja. Und damit fangen wir jetzt nächste Mal an in der 2-Episode. Ja. Und dann sind wir durch für heute mit diesem Podcast.
Ja. Bedanken wir uns natürlich nochmal bei allen Supportern und besonders bei unserem Gast heute, Alessandro. Vielen Dank, dass du wie immer am Start bist.
Bester Mann.
Großartig.
War schön bei euch. Dankeschön. Und cool nochmal. Danke für die Gelegenheit bei euch und bei Jens für diesen coolen Film, was, ne? Weil sonst hätte ich den vielleicht echt nie geguckt, ne?
Das hast du ja auch gesagt, was? Manchmal muss man eben auch getreten werden, so ein bisschen, oder in die Richtung geschubst werden. Ich will ja auch Lawrence von Arabien, hätte ich den irgendwann mal gesehen, aber Frage ist halt wann und so. Insofern hat man hier einen Anlass, das ist schon ganz cool.
Ja. Ja, mit der Länge ist das halt auch nichts, was man sich zwischendurch mal anguckt.
Eben.
Nein, nicht. That's what she said. Und das ist sein Blick schon wieder, ey.
Ich kann nichts zu sagen.
Aber du hast schon teilweise dein That's What She Said Game hast du schon gut verbessert mittlerweile. Also was da teilweise auch in deinem Podcast bringst du ihn schon an richtigen Stellen. Also Respekt.
Lolle.
Ich bin oft stolz auf dich.
Dankeschön.
Oft.
Sehr lieb
oft.
Ja. Dann grüß mal deinen Kompagnon Hakan von uns.
Schöne Grüße, Hakan.
Ja, nee, bestell dir mal selbst einen Gruß, weil der hört uns ja nicht mehr, hast du gesagt. Insofern.
Ach echt?
Hat Alessandro gesagt.
Nein.
Alessandro meint, der hört uns nicht mehr.
Mhm. Nein, das habe ich nur boykottiert so Spaß gesagt.
Du hast gesagt, der
war gegrault oder was?
Weiß nicht, der hasst uns mittlerweile, hat er gesagt.
Ich frage ihn. In der nächsten Folge frage ich ihn.
Frag ihn, warum er die Banausen hasst.
Nein, ob er
euch
noch hört.
Oh, es gibt schlechte Bewertung bei euch auf jeden Fall, wenn wir das jetzt hier offiziell gemacht haben. Traffic Hacker hat das nicht gefallen.
Ja, eben. Vielleicht erzeugt das Traffic. Jetzt gucken alle, was ist da los bei euch? Warum hasst ihr die Banausen?
Ja, aber vielleicht auch Negativ-Traffic, so mit negativen Leserbriefen und so.
Ja, mein Gott.
Briefbomben, okay.
Briefbomben, schön. Mm. Ja. Cool. Tja.
Alright, Alessandro, willst du noch was loswerden?
Hast noch was?
Ich sag nur bye.
Bewegt Bild Banausen.